Judith, ich rede einfach so gerne mit dir.
Es ist ja, ich auch. Gut, dass wir einen Podcast haben.
Ja, ein Glück. Und ganz viele Leute, die dabei zuhören. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Das auch.
Wir begrüßen euch zu unserem
sehr gut.
Private
Talk. Genau, hallo Alessa übrigens. Alessa ist nämlich in den Kommentaren, habe ich gesehen, wenn ihr mal guckt bei der letzten Folge. Alessa hat sich gemeldet, sehr gut. Das hat sie uns versprochen und sie macht es auch. Ja. Hallo Bill natürlich auch. Und
hallo
an euch alle. Wo wir schon bei den Kommentaren sind. Ich fand das ja so süß, ne? Ihr habt ja kommentiert, wie sehr ihr euch freut, dass es weitergeht. Und das hat uns jetzt direkt den Aufwind gegeben. Und wir freuen uns ja eh immer. Freuen wir uns, dass ihr euch so freut.
Und ich habe eine Neuigkeit, obwohl wahrscheinlich, wenn das hier rauskommt, wissen es eh alle schon. Man kann Sex in the City wieder streamen. Man muss aber allerdings zum anderen Streaming-Anbieter gehen.
Ja.
Natürlich, naturellement. HBO Max heißt das, glaube ich. Ja. Also wer jetzt mitschauen will, das wäre jetzt
so
die Möglichkeit. Wir werden jetzt hier nicht gesponsert, das wäre ja auch noch schöner. Es ist ein Servicebeitrag.
Nee, ich wollte aber gerade sagen, ja. Leider nicht, aber hallo HBO Max.
Wir sind der Bradshaw Club.
Wir würden es machen, also meldet euch. Oder unsere Leute rufen eure Leute an.
Oh, und eine Neuigkeit noch. Ich kann jetzt meine gekaufte Staffel Sex in the City jetzt doch auf Deutsch hören. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass das jetzt mit HBO irgendwas zu tun hat. Oder ob einfach nur die erste Folge auf Englisch war. Auf jeden Fall konnte ich jetzt die zweite auf Deutsch streamen. Das kam mir sehr zugute.
Na, so ein Glück.
Das siehst du, da haben wir doch beides, doch super.
Ich wollte noch einen kurzen Rückgriff auf die letzte Folge machen. Dann, da haben wir ja darüber geredet, wir zwei, dass wir eigentlich nie so richtige Dates hatten mit Abholen und so. Und ich habe prompt am Tag des Podcasts, letzte Woche Dienstag, eine Nachricht bekommen von einer ganz, ganz lieben Freundin von mir, die immer so fleißig hört, mit der Überschrift Einladung zum Freundinnen-Date mit abholen und sowieso und schick machen und wir gehen essen, wo du gerne essen willst und danach ins Kino. Das ist so süß. Und da musste ich wieder dran denken, die Ladies, die Freundinnen, die reißen mal wieder alles ab. Wo sind die Love
Judith,
Interests?
Ich weiß, du hast mir das schon erzählt, aber als du es jetzt nochmal erzählt hast, mir kommen sofort die Tränen. Ich kann es nicht anders sagen. Wenn man es natürlich so betrachtet, hatte ich natürlich schon Dates. Weil das machen Freundinnen einfach von mir. So zu sagen, heute machen wir was richtig Schönes. Heute machen wir uns richtig schick und heute gehen wir aus und wir besuchen dieses und jenes und gehen essen und machen uns heute einen richtig, richtig schönen Abend. Weil das ja einfach, wie du schon sagst, Freundinnen machen das. Und dann muss ich schon wieder einfach weinen, weil ich das so einerseits natürlich so schön finde und andererseits denke ich mir, es ist doch so einfach.
Ich wollte gerade sagen, guck mal, wir sagen hier im Podcast, wir wollen gerne abgeholt werden und ein schönes Date machen und dann hören unsere Freundinnen das und wissen sofort, was zu tun ist. Es ist ja jetzt kein Rätsel. Oder so.
Absolut.
Wir sagen die Sachen ja
natürlich,
schon.
Ich dachte jetzt gerade, gut, ja, dass man jetzt vielleicht das erste Date nicht so plant. Da bin ich auch froh, wenn man sich auf neutralem Boden trifft. Aber wenn man sich einfach kennt, als wenn man schon
natürlich
in der Beziehung ist. Einfach diese Aufmerksamkeit jemanden schenken und Zeit investieren und Gedanken investieren, darum geht's ja. Es geht ja nicht darum, dass wir abgeholt werden zum Essen, dass wir jetzt fett essen gehen, dass wir noch irgendwas machen. Es geht nicht um die Sache an sich, sondern es geht darum, dass sich jemand Gedanken macht, dass jemand zuhört und dass jemand einfach daran interessiert ist, dir eine gute Zeit zu bereiten.
Naja,
gut. Gut, dass wir in diese hoffnungsvolle Folge dann gleich starten können.
So, genau, kurzes Are You Charlotte. Es war gar nicht so super. Also doch, es war irgendwie spannend zuzuhören, aber ich habe jetzt nicht so viel, was ich mitbringen kann. Und zwar wurde besprochen die Folge 7 aus Staffel 2. Das ist die mit den tanzenden Fröschen, wo die Hochzeit gefeiert wird.
Ich
diese
liebe diese Vase.
Und da erzählt Charlotte so ein bisschen, Kristen erzählt so ein bisschen darüber, wie das war, die zu drehen. Sie meinte, sie erinnert sich total an den Drehmarathon, weil das so ein Mammutakt war und weil sie so lange und so viel gedreht haben. Und sie hatten wohl einen Drehtag, da haben sie um 7 Uhr morgens angefangen und waren am nächsten Tag um 7 Uhr morgens fertig, weil sie so lange das Plaza halt hatten. Und das war mir gar nicht klar, dass sie wirklich im Plaza gedreht haben. Ich meine, die sagen ja, es wäre im Plaza, aber ich fand immer, das sieht aus wie irgendwas anderes. Das aber ist das ja war krass. Im Plaza.
Das ist ein guter Insight.
Ja. Und da hat sie halt so erzählt, dass es so ewig war und alle waren so müde und dass es früher ganz oft dann so war, dass die so bis in die Nacht immer gedreht haben und man so richtig müde war. Und wenn dann jemand gesagt hat, oh, ist das nicht toll, macht das nicht Spaß, dass die halt dann einfach gesagt haben, ja, total, weil die so dankbar waren, dabei zu sein und sich nicht getraut haben, was zu sagen. Und sie hat halt erzählt, in der Szene, wo sie aus der aus dieser Flitterwochen-Suite wieder runterkommt, weil sie ja mit diesem Jeremy da Sex hat, dass sie da runterkam und gesehen hat, wie einfach die ganze Crew pennt. So die ganzen Leute, die normalerweise am Set sind und irgendwas machen sich, die liegen da alle und schlafen. Und wirklich nur die Kameraleute und irgendwie noch der Director sind wach. Und sie dachte nur, oh, diese armen Leute und ich auch, ich arme. Also krass. Irgendwie, ja. Krass. Ist ein bisschen witzig.
Aber interessant.
Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe.
Krass. Also ich kann gerade nichts anderes sagen als krass, weil... Ja, weil ich verstehe aber auch so, ne, dass so zwei Seiten in dir schlagen, diese eine Dankbarkeit, in so einer krassen Serie dabei zu sein und sowas Krasses machen zu können und gleichzeitig aber auch, ich meine, wir kennen alle dieses Mal 24 Stunden wach sein und du musst auch noch on point sein. Es geht ja nicht darum, dass du einfach nur wach bist und irgendwo rumstehst, sondern du musst einfach abliefern und das ist doch krass.
Und da hat sie selber was gesagt, was ich auch so sehe, nämlich sie meinte, sie hat der Folge das nicht angesehen, dass das alles so krass war und die so müde waren. Und das dachte ich nämlich auch, man sieht denen das nicht an.
Gar nicht.
Ja, sie hat auch von dem Arschgrabscher erzählt, als der gedreht wurde und dass dann irgendwie da halt das gedreht wurde und der, weiß nicht, ob es der Director war oder irgendwer anders, der dann gemeint hat, nein, du musst fester zugreifen, so, damit das halt doller aussieht. Und das hat sie so wütend gemacht, dass das halt irgendwie, ne, dass es auch so realistisch ist, dass das gemacht werden musste und dass der dann nochmal fester zugreift und dass diese Wut, die sie danach in der Szene hat, weil der Vater von diesem Jeremy ihr an den Hintern fasst, dass das halt ihre echte Wut ist, weil sie das alles so genervt hat, was ich richtig witzig finde.
Das ist natürlich passend, aber naja, zu der Zeit gab es wahrscheinlich noch keine, oh Gott, wie heißt das, wenn man am Set so aufpasst?
Ja, diese Sensitivity-Leute.
Ja, genau. Ich glaube, da würde man eher noch mal ein bisschen mehr rangehen, um so solche Szenen vielleicht auch mehr einzuleiten. Ich meine aber trotzdem, am Ende des Tages musst du dir einfach von irgendjemandem an den Arsch krapschen lassen. So, das... Klar kann man sagen, ja, du bist ja Schauspieler, du musst, aber trotzdem ist es ja immer noch dein Körper. Und das ist ja eine Kleinigkeit an sich, aber ich kann das verstehen. Gerade, guck mal, du bist richtig müde, du bist schon richtig fertig und dann musst du auch noch das aushalten, dass dir ständig immer wieder jemand an den Arsch krapscht. So.
Und auch wenn das ist ja sexuelle Belästigung und auch wenn die nur gespielt ist, es nimmt einen trotzdem mit, so. Weil das ist ja auch nicht so, als würden wir das nicht kennen.
Ja, genau. Deswegen finde ich das auch immer so krass, wenn das gespielt wird oder wenn das gezeigt wird, sei es jetzt in Serien oder in Szenen, so richtig krasse Sachen, wo ich immer denke, ja, aber die müssen das ja trotzdem aushalten. Ist ja nicht so, dass sie sagen, halala, ich gehe mal kurz aus meinem Körper raus, da wird jetzt irgendwas mit dem gemacht und dann komme ich mal wieder rein, sondern du musst das ja und auch noch realistisch nachspielen, nachempfinden und so. Deswegen Schauspieler zu sein, find ich echt einen krassen Beruf.
Ja, das ist krass. Mir war das ja schon immer beim Synchron, ist das ja auch so. Du gehst ja auch mit in die Szene, damit deine Stimme halt auch nach dem klingt, was du sagst. Also man sagt ja nicht einfach nur die Worte, sondern es ist ja auch Schauspiel, nur dass dich dabei keiner sieht. Und das fand ich teilweise auch schon echt auch heavy so. Ja. Obwohl ich ja nie so viel gemacht habe, aber naja. Wie auch immer, sollen wir in die Folge gehen?
Sehr, sehr gern. Judith, möchtest du noch eine kleine Zusammenfassung vorher geben?
Ach ja, stimmt, die Zusammenfassung, Moment. Okay, hier kommt sie. In dieser Folge hat Carrie Angst, dass ihre Kolumne abgesetzt wird. Charlotte hat Angst, dass sie keine Liebe mehr findet. Sam ist wieder mit Richard zusammen und Richard hat Angst. Brady wird getauft und ein Verlag will die Kolumne als Buch veröffentlichen.
Yay.
Ach. So. Ja.
Ich
Willst du anfangen?
Ich muss sagen, ich habe mir gar nicht so viel aufgeschrieben zu der Folge, weil ich fand, die war so sehr snackable. Also die konnte man gut weggucken. Ja. Außer nach hinten.
Läuft einfach durch,
außer nach
ja?
hinten raus, muss ich sagen. Da wurde ich wieder emotional. Da habe ich auch wieder. Ich sag's, ich bin auch in den letzten Zügen von der kleinen Periode hier. Deswegen, die Emotionen sind da. Weiß auch nicht. Keine Ahnung. Egal. Gut, gehen wir in die Folge rein. Denn
so, genau, Carrie hat Angst. Carrie sitzt beim Lunch mit allen und
erstmal
macht sich Sorgen.
Erstmal gehen wir in die Szene rein, dass sie zu Hause sitzt und eigentlich über Beziehung schreiben soll und merkt, sie hat ja gar keine Beziehung und weiß jetzt überhaupt nicht, was sie schreiben soll, weil sie hat keine Dates, sie hat keine Männer, sie hat keine Beziehungen. Ihr gehen die Themen aus und dann schwuppdiwupp sind wir mit allen beim Essen und das ist das
aber
Thema.
Schon krass, oder? Dass sie auf einmal so krass anders einfach niemanden mehr trifft, dass es irgendwie, also hat mit Staffel 1 gar nichts mehr zu tun, ne?
Ja, aber ich kann es verstehen.
So Phasen.
Man hat manchmal so Phasen und gerade nach, ey, guck mal, die war verlobt. Die war verlobt, ihr krasser Crush ist weggezogen, ist auch aus ihrem Leben verschwunden. Mhm. Also beide Männer, die ihr so, so viel bedeutet haben, sind beide weg. Und nicht nur, oh, wir haben uns getrennt, sondern krasser Krach, oder was heißt Krach mit Aiden, aber Bruch, krasser Bruch im Sinne von Endgültigkeit und auch eine Endgültigkeit irgendwie erstmal mit Big, der ja jetzt wo ganz anders lebt, also auch nicht mehr greifbar ist. Und dann manchmal hat man das ja, dass man weiß, naja, man hat ja vielleicht gerade keinen, aber man kann auf so irgendwas zurückgreifen und dann flirtet man hier wieder vielleicht ein bisschen und da wieder ein bisschen, um kurz zu gucken, ob die Lage noch gut ist und dann rutscht man irgendwie in die nächste Situation rein und so. Aber wenn du gar kein Backup mehr hast und alles, was du so geliebt hast, ist weg. Also das ist schon viel.
Ja, und es ist ja bei allen irgendwie anders, ne? Miranda hat jetzt ein Baby, Charlotte ist getrennt und irgendwie diese ganzen Storylines, ne? Und Sam auf der anderen Seite hat eine Beziehung. Also irgendwie ist alles verkehrt, als es normalerweise ist.
Es ist einfach vollkommen umgekehrte Welt einfach.
Ja.
Aber wirklich, wo du das jetzt gerade sagst, Judith, also Samantha ist die mit der Beziehung, Carrie datet niemanden. Die, die unbedingt ein Baby will, hat keins. Dafür die, die nie eins wollte, hat eins. Es ist ja komplett auf links gedreht.
Es ist der Wahnsinn. Ja.
Krass.
Ja. Ja, genau. Also sie überlegt sich, worüber kann ich schreiben? Und dann wisst ihr noch Randall, der immer Sandalen anhatte. Randall the Sandal. Es ist so dumm.
Es ist so richtig
und da sagt
letzter Strohhalm.
Charlotte so, hä, das war doch vor 6 Jahren. Und Carrie weiß einfach nicht, worüber sie schreiben soll. Und sagt so, ja, irgendwie, nee, Miranda sagt das doch hier, das war doch letzte Woche ganz süß, hier mit den, irgendwie mit den Pommes so oder wie das war. Wo, ne, wo Carrie irgendwie drüber geschrieben hat, so, ja, ich habe drüber geschrieben, irgendwie, dass irgendwie Männer wie Pommes so, was, das war total dumm. Und Sam weiß gar nicht, worum es geht. Und da musste ich an uns denken, weil Sam hat die Kolumne nicht gelesen. Und da musste ich an nämlich die anderen FreundInnen denken, die nämlich nicht Bradshaw Club hören.
Ich auch. Ich musste so schmunzeln, weil ich dachte, wir haben
wie unsere
Freunde.
Wir
haben Freunde, die uns hören, das weiß ich. Und
ja,
die werden sich
auch
bestimmt melden, wenn sie das hier hören. Aber wir haben auch Freunde, die das nicht hören. Und das ist auch ja gar nicht schlimm. Also
nicht so wenig.
Ich finde es nicht schlimm. Ich fand das nur krass, weil mir dann wieder auch mal wieder bewusst wurde, wie viele Menschen uns eigentlich hören, weil unsere Freunde sind es ja nicht.
Ja. Nee, so viele Leute kenne ich überhaupt nicht.
Und das,
also, liebe Grüße an alle Freunde und liebe Grüße an alle, die zuhören, die wir nicht persönlich kennen. Wir freuen uns wie Bolle.
Unbedingt, wirklich. Ja, auf jeden Fall.
Weil stell dir mal vor, das würden nur unsere 8 Freunde hören. Und das sind ja noch nicht mal 8, oder?
Vielleicht.
Ich glaube, von mir hören es eigentlich nur 2 Freunde. Ja, also 4. Stell dir mal vor, wir würden das für 4 Leute machen.
Ich glaube, dann würde ich das nicht mehr machen,
crazy.
Judith. Ich sag's, wie es ist.
Ja, ist verständlich. Okay, also, sie denkt eben drüber nach und sagt dann, sie macht sich Sorgen, weil ihr Editor, also ihr Redakteur, hat versucht, sie anzurufen. Der ruft nie an. Sie hat Angst, dass sie jetzt gefeuert wird, weil das sowieso ganz schlechte Zeit für die Presse ist. Und es werden auch Leute gefeuert, die viel wichtigere Sachen machen als sie mit ihrer Kolumne. Und
sie hat richtig Panik.
Ja, das ist halt so ein bisschen.
Also ganz ehrlich,
ich
kann das
auch
total nachvollziehen, weil das, was Carrie einerseits gerade hat, ist so diese Angst ein bisschen, man sagt das manchmal so, Angst vorm leeren Blatt. Also du hast einfach keinen Zugang. Du weißt nicht, was du machen sollst. Und du hast ein weißes Blatt vor dir und weißt nicht, wie du es füllen sollst. Und deswegen kann ich das verstehen, dass du halt einfach, dir fällt nichts ein, du weißt nicht, was du machen sollst. Und gleichzeitig dann aber auch diese Angst, gefeuert zu werden. Also wenn du merkst, du, ne, um dich rum werden Leute entlassen. Und also es ist eine ganz, ganz schlimme Situation. Ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, ja, so, dass man da in so einem, also ich war schon in Firmen, wo dann einfach du nicht wusstest, wenn du morgens zur Arbeit gehst, ob du abends noch den Job hast, weil da so Kündigungswellen waren.
Ja, und das ist ja eigentlich auch genau die Situation, über die wir geredet haben, als es um diese Geldprobleme ging mit Carrie, dass ja diese Kolumne eigentlich ihr einziges Standbein ist und dass das schon krass wäre, wenn das einbricht. Und das finde ich auch irgendwie spannend, dass das in der Folge jetzt die Storyline ist. Zumindest die Überlegung.
Ja, die Überlegung, weil es, also, ne, es passiert ja dann am Ende nicht, so viel können wir ja schon mal sagen. Aber, also, ich weiß nicht, ich hätte das gern ein bisschen mehr vielleicht sogar noch gesehen, weil ich dachte so, dass, das ist, glaube ich, an vielen Leuten dran, das Thema an sich. Also, das ist nicht unbekannt, das können, glaube ich, viele nachvollziehen.
Ja.
Naja, Charlotte schlägt dann auf jeden Fall vor, zur Inspiration mit Carrie Männer angeln zu gehen. Und Carrie schlägt aber erstmal aus und sagt so, ja, also bevor ich das mache, da schreibe ich über Socken? Redet sie da schon über die Socken?
Ich glaube, sie redet da schon über
Männer
Socken, ja.
Und Socken und sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall droppt Samantha jetzt, dass sie wieder mit Richard zusammen ist.
Oh, das ist der beste Spruch. Sie sagt ja, also alle bestellen und dann sagt Samantha, ja, ich nehme den Obstteller und ich bin wieder mit Richard zusammen. Das finde ich richtig gut. Muss man sich eigentlich merken, wenn man irgendwie eine unangenehme Wahrheit rüberbringen muss. Weil sonst, wie wäre es sonst? Sonst würde sie sagen so, okay, Leute, ich bin übrigens so. Und so sagt sie es einfach quasi mit ihrer Bestellung.
Sie sagt es einfach. Und ich glaube, weil sie natürlich auch weiß, was das für eine Reaktion hervorruft. Deswegen will sie es nicht groß machen. Sie will einfach nur den Fakt teilen, dass das jetzt passiert ist. Und es passiert ja aber natürlich das, was sie sich wahrscheinlich auch gedacht hat, alle sind natürlich nicht begeistert, sondern sind so, was, wie, wie bitte?
Er wird ja auch noch eingeblendet. Es wird ja eingeblendet, wie er quasi, also wie man sich vorstellen kann, wie er zu ihr gesprochen hat, dass er da so saß und so gesagt hat, es tut mir so leid und ich liebe dich doch, ich habe Angst gekriegt. Und die anderen reagieren halt total darauf. Ne? Charlotte kauft es ihm auch gar nicht ab und die machen sich alle so eine Mischung aus drüber lustig und dass sie es einfach gar nicht ernst nehmen, wie der soll Angst gekriegt haben. Es ist ja auch total dumm. Was soll das heißen? Du hast Angst gekriegt, deswegen musst du mit einer anderen schlafen? Was?
Naja, das ist ja,
wovor hattest du Angst?
Das ist ja natürlich eine Geschichte, die man sich gerne erzählt und die auch gerne geglaubt wird. So diese Form von, ich liebe dich so sehr, ich hatte so sehr Angst, dich zu enttäuschen, deswegen habe ich dich betrogen. So, ich glaube, wenn man verliebt ist, wie Samantha, dann schluckt man das, weil man das glauben möchte. Man möchte glauben, dass er das gemacht hat. Und das ist natürlich aber totaler Käse am Ende des Tages, weil wenn du wirklich Angst hast, kannst du erstens darüber sprechen und zweitens, was macht es jetzt besser, dass du mit einer anderen schläfst? Also natürlich kann man sagen, okay, das sind alte Verhaltensmuster, um einer Situation zu entfliehen und um mit seinem emotionalen Stress klarzukommen, ist das nun mal der Weg, den er wählt und so weiter, aber am Ende des Tages ist es alles keine Entschuldigung, sich mal mit sich selber auseinanderzusetzen und was über sich zu lernen.
Eben. Also ich denke auch, wer weiß, vielleicht gibt es auch irgendwelche komischen psychologischen Muster, wo du das so erklären kannst. Genauso wie ne, von wegen, ich habe Angst irgendwie, dass ich das hier falsch mache, weil ich keine gute Beziehung führen kann. Deswegen sabotiere ich jetzt, indem ich es absichtlich falsch mache. Aber das ist ja bei ihm nicht der Fall. Der bumst einfach gerne Leute und er holt sich junge Dinger und das hat er auch da gemacht. Und hat da einfach keine emotionale Verantwortung für sich selber getragen und auch für seine Partnerin, die ja Sam war.
Ja, ich würde es gar nicht sagen. Also vielleicht ist das ja auch so, ne? Das ist, also wie gesagt, vielleicht ist das so mal sein Muster, mit dem er so umgeht und mit dem er irgendwie seine Sachen regelt. Aber am Ende des Tages kann ja alles sein. Aber am Ende des Tages ist das keine. Also, wenn du eine Beziehung führen willst, dann kannst du nicht so handeln. So, also Punkt. So. Ja. Also, das sind natürlich alles Erklärungen und damit kann man es irgendwie hinstellen, aber am Ende des Tages hat er sie betrogen. So, und das machst du Und das passiert nicht einfach. Also das will ich auch nochmal damit sagen. Es passiert ja nicht einfach. Ja. Da liegt ja nicht einfach auf einmal jemand in deinem Bett und dann ist hoch und da gehe ich immer mit dem Kopf dazwischen. So, sondern da sind...
Oh, ich bin auf ihre Vulva gefallen.
Ja, sondern da sind so viele Schritte, die dazu nötig sind, die du immer abbrechen könntest, wo du immer sagen könntest, ach ja. Moment mal, eigentlich bin ich ja in Sam verliebt. Und eine Sache muss ich aber sagen, das habe ich in einem anderen Podcast auch schon mal gehört, weil Miranda sagt dann, jetzt bekommt er einen Orden, weil er ein Gefühl richtig identifiziert hat. Wir machen das den ganzen Tag.
Ja.
Und da muss ich aber wirklich sagen, ja, das würde ich ihm ja vielleicht sogar zusprechen, weil im Podcast von Simon Dömer und Barbie Breakout, Doppelmaushälfte, die haben nämlich auch darüber gesprochen, wie schwierig es für Männer ist, ihre Gefühle zu kommunizieren, weil sie gar keine Gefühle kennen. Weil wenn du Männer fragst, zähl mir mal 5 oder 10 Gefühle auf, so 4, 5 kriegen die vielleicht hin. Wo du wahrscheinlich, wenn ich dich jetzt fragen würde, Judith, zähl mir mal so viele Gefühle auf, wie du kennst.
Ey, 100.
Da kommt, also,
allein die ganzen Facetten von Anxiety, die ich dir aufzählen kann.
So, weißt du, ja, aber das meine ich. So, ne? Es ist, glaube ich, weil wir darauf, Miranda hat recht, weil wir den ganzen Tag damit beschäftigt sind, uns zu hinterfragen, unsere Gefühle einzuordnen und zu gucken, wie es uns eigentlich geht und warum und was der Auslöser ist. Und ich weiß, warum ich traurig bin. Ich habe Periode. So. Und ich will jetzt nicht unbedingt in meinen Geschlechtern denken, aber ich würde einfach mal sagen, vielen Männern fällt es einfach wirklich schwer, ihre Gefühle einzuordnen und zu gucken, was ist jetzt hier gerade eigentlich in mir los? Und dass so ein Richard vielleicht denkt, der hat vielleicht wirklich Angst bekommt oder Respekt vor der Herausforderung, eine Beziehung zu führen. Das, was er daraus gemacht hat, wie gesagt, alles dahingestellt. Aber deswegen glaube ich noch nicht mal, dass er Angst hatte, sondern das sind viele, viele verschiedene Gefühle und Facetten, die da gerade in ihm rumbaberten. Aber ich glaube halt nicht, dass dieser Mann sich halt hinsetzt und mal darüber nachdenkt und das reflektiert oder sich sogar, oh Wunder, jemand Zweites dazu holt, um darüber zu sprechen, sondern die einzige Lösung, die er parat hat, ist, dann boomst sich jetzt eine andere.
Ja, so. Ablenkung vielleicht Ablenkung. Oder was auch immer das für ihn ist. Ne?
Ja, und wie gesagt, es ist
aber ich glaube,
keine Entschuldigung.
Also ich finde, das kam auch gar nicht so rüber. Also was ich, während du geredet hast, was ich dachte, was halt der Grund dafür ist, und das ist auch so ein krass gegendertes Thema ist, dass es einfach Männer oder männlich sozialisierte Kinder nicht lernen müssen, ihre Emotionen zu regulieren, sondern ganz oft können die alles einfach ausleben und ihr Umfeld hält das aus und ihr Umfeld reguliert dann sich selber, um den Gefühlsausbruch oder was auch immer da die Person hat, zu tragen und aufzufangen. Das sieht man ja zum Beispiel auch bei so Vätern, die irgendwie mit ihrer schlechten Laune den ganzen Haushalt auf Trab halten und alle wissen dann, oh, schlechte Laune, wir müssen jetzt so und so sein.
Ja, ja.
So, anstatt dass da jemand einfach mal lernt, sich zu regulieren, nicht, dass der nicht schlechte Laune haben darf, aber das kann ja wohl nicht sein, dass dein ganzes Umfeld das tragen muss für dich. Und das ist ja, also, glaube ich, schon was sich so langsam jetzt auch mit neuen Generationen ändert. Aber im Großen und Ganzen halt nicht. So, im Großen und Ganzen können Männer halt eigentlich alle ihre Emotionen so rauslassen, wie sie die gerade fühlen, benennen die aber nicht. Die einzige, die sie benennen, ist halt eigentlich Wut und Aggression. Und das ist dann aber Durchsetzungsfähigkeit.
Ja, ja, ja.
Aber ihr ganzes Beleidigtsein, das ganze Eingeschnapptsein, das ganze, was da, die ganze Eifersucht und so, das wird überhaupt nicht genannt. Die leben das einfach aus und das Umfeld reguliert. Jetzt mal kurz zu der Szene, weil Carrie sagt da was, wo ich auch dachte, dass es macht Sinn, dass Carrie das sagt. Sie sagt nämlich, weil Sam sich schon so für sich einsteht, für ihre Entscheidung und sagt so, ne, das ist jetzt so und ich glaube ihm das und sowieso. Da sagt Carrie so und das ist deine Entscheidung und die sollten wir respektieren. Wo ich dachte, das macht Sinn, weil Carrie war in ähnlichen Situationen und hätte eigentlich sich genau das gewünscht zu hören. Nämlich, wir trauen dir zu, deine eigene Entscheidung zu treffen. Fand ich schön, dass sie das gesagt hat auch. Und dann ein bisschen lustig, weil sie dann schon noch so eine Spitze hinterher drückt und sagt, naja, wie wäre es denn mit der nächsten Kolumne verzweifelte Frauen, die alles glauben?
Ja.
Was ich schon lustig finde.
Also das Ding ist, ich glaube, Samantha weiß das auch. Also
ja,
die ist ja jetzt nicht, also für mich ist Sam jetzt keine DeLulu-Person.
Sie ist nicht so ahnungslos oder so.
Nein, die ist sich dessen schon sehr bewusst, deswegen hat sie auch das Thema so eingeleitet. Aber wie Carrie ja auch sagt und was sie auch absolut richtig fand, zu sagen, und das akzeptieren wir jetzt. So, und das ist auch genau die richtige Handhabung für so eine Situation. Wenn man jetzt gemerkt hätte, mein Gott, die stürzt sich jetzt hier ins Elend und die ist hier vollkommen zwischen gut und böse und weiß gar nicht mehr, wo ihr der Kopf steht, dann würde ich sagen, gut, da hätte man vielleicht ein bisschen intervenieren sollen. Aber Samantha geht's ja gut damit. Und warum soll sie es denn dann jetzt nicht machen? Also
eben, es ist ja, ich habe auch das Gefühl, sie nutzt das so ein bisschen als ihr Spielfeld. Sie ist da gerade auch relativ souverän aufgestellt und ja gar nicht mehr die Samantha, die ihm da um den Hals hing und hat gesagt, hey, du, ich habe dir ein Bild gekauft, du könntest es da aufhängen. So, denn die ist sie ja gar nicht mehr. Das finde ich auch ein bisschen, also stört mich ein bisschen, dass da die Charaktere teilweise und in dem Fall Samantha, dass die so unstimmig sind. Mitunter, weil das schon ein extremer Rausreißer war, aber andererseits so sehe ich sie halt lieber und finde das so gesehen dann auch ganz spannend, wie sie das jetzt macht. Also
ja.
Aber wir können ja erstmal kurz zu Miranda und Steve gehen, weil da geht ja jetzt die nächste Storyline los. Die sind nämlich bei Miranda in der Wohnung, machen die, glaube ich, babysicher und da redet Steve darüber, er würde gerne Brady taufen lassen.
Ja. Das fand ich.
Das ist auch ein krasser Plot-Twist, oder?
Ja, das. Vor allen Dingen, weil das bei Steve für mich auch wie so Kai aus der Kiste kommt. Wer ist eigentlich Kai in der Kiste, frage ich mich gerade. Egal. Aber Steve kam mir jetzt nicht wie eine gläubige Person vor oder für den Religion oder so jetzt eine große Rolle spielt. Deswegen war das jetzt auch schon so ein bisschen, für Miranda ja sowieso nicht. Also ihr hätte ich das jetzt sowieso nicht zugetraut. Aber ja, also bei Steve ja auch gar nicht. Aber es wird ja dann relativ schnell klar, woher der Wind weht, nämlich von Steves Mutter, die sich so sehr wünscht, dass der kleine Brady getauft wird, damit er nicht, wo soll er nicht hin? In Limbus? Er sagt mein Limbus, Nimbus? Na, in die Hölle. Der soll auf jeden Fall nicht.
Kurzer Einschub.
Nee, ist das die Vorhölle?
Kai aus der Kiste. Kurzer Einschub. Kai und aus der Kiste ist ein Jugendroman 1926 von Wolf Durian. Kai ist ein gewitzter Berliner Junge, der immer wieder unvermittelt auftaucht.
Ach, was? Ach guck. Nein, das ist ja witzig.
Okay, zurück zu Miranda.
Heißt das Limbus, Nimbus? Aber ich glaube, damit ist die Vorhölle gemeint. Ja. Ist das nicht die Vorhölle?
Ja, irgendwie sowas, irgendwas Katholisches. Und ich finde das auch ein bisschen komisch. Also ich glaube, ja, ich könnte ihm auch zugestehen, so manche Leute machen das vielleicht einfach so aus Spaß, weil er sagt auch so, ja, ich glaube ja auch nicht so richtig dran, aber es ist irgendwie Tradition, man macht das einfach. Und Miranda so, nee, ich glaube halt einfach nicht daran und so. Und sie sagt, du bist doch auch nicht religiös. Und ich finde das so witzig, dass er das so trennt, weil er sagt so, das hat doch gar nichts mit Religion zu tun. So, ja doch, wenn dein Kind katholisch getauft wird, dann hat er das mit Religion zu tun. Und er sagt aber so, naja, nee, es ist doch nur für alle Fälle so ungefähr. Was ich ganz witzig finde, weil das nennt man die Pascalsche Wette. Das geht zurück auf einen, ich glaube, weiß nicht, ob das ein Philosoph war oder ob das ein irgendein Christ war, der halt eben das beschreibt, dass du, wenn du im Zweifel an Gott glaubst, wärst du sicher für den Fall, dass es doch stimmt. So. Und das finde ich total bescheuert.
Also,
weil dann kannst du vielleicht auch im Zweifel an einen der anderen Götter glauben und musst ja nicht den christlichen nehmen. Kannst ja auch den jüdischen Gott nehmen, den muslimischen Gott, den islamischen Gott.
Ja, das ist jetzt die Frage. Ne? Zieht man dann alles durch?
Macht halt eigentlich keinen
Sinn. Zieht man dann alles durch?
Nee,
wird
das geht
das, wird
ja
das
nicht.
Kind dann
du kannst ja nicht
erstmal in alles getunkt, vorsichtshalber?
Ich
weiß
glaube,
nicht, was
das
man bei den anderen Religionen.
Oh,
ich bin so, es tut mir so leid, wenn ich hier gerade auf Religionen rumtrete, aber ich habe wirklich absolut einfach keinen Plan, was in unterschiedlichen Religionen mit Kindern gemacht wird. Oder generell, um da einzutreten.
Also manche werden schon getunkt. Da lernen wir auch noch was drüber in Charlottes zukünftiger Geschichte.
Ja, natürlich. Aber das ist so.
Ich finde es halt komisch. Ich würde das nie tun. Ich würde nie einfach nur aus Tradition, damit es ein Fest gibt, mein Kind taufen.
Nein.
Einfach nur, weil Schwiegermutter das gerne hätte. Und dann ist das Kind ja dann katholisch. Und ich bin das nicht.
Nein, also das ist halt der Punkt. Und ich glaube, als Eltern wird man auch manchmal ein bisschen paranoid. Und dann glaubst du wahrscheinlich auf einmal irgendwas, obwohl du gar nicht selber daran glaubst, aber weil du so viel Schiss um dein Baby hast. Und das sagt ja auch Steve so ein bisschen, hat halt Schiss, dass sein Kind warum auch immer, dass ihm auf einmal Flügel am Hals wachsen und keine Ahnung, und dann geht es ihm ganz, ganz schlecht. Es geht ja immer um das Szenario, dass das Kind, also wenn ich es richtig verstanden habe, wenn es stirbt, wenn es jetzt sterben würde und es wäre nicht getauft, dann kommt es in die Vorhölle.
Ja, zu den Heiden.
Ja, ja, genau. Und das ist ein ganz, ganz schlimmer Ort wohl. Weil da ist Sodom und Gomorra und alles ist drunter und drüber.
Das ist aber auch so, das ist irgendwie komisch, oder? Also ich meine, der Gott, der Allwissende, der Allmächtige, der liebende Gott, ich liebe euch alle, liebe deinen Nächsten und so weiter. Liebe ist das Wichtigste. Aber wenn du an mich nicht glaubst, dann kommst du an den schlimmsten Ort, den es gibt auf der Welt.
Naja, das ist halt also immer
Was bist du für ein Toxischer?
Naja, deswegen reden wir ja hier gerade von der katholischen Kirche und nicht von anderen Kirchenarten.
Das stimmt.
Denn es ist natürlich auch immer Auslegungssache, ob du von einem gütigen Gott oder einem strafenden Gott sprichst. Es gibt natürlich verschiedene Auslegungen, wer Gott ist und was seine Handhabe über die Menschheit
beide,
ist.
Ne?
Ja, aber es ist natürlich...
Er ist ja im Alten Testament, ist er ja der Strafende, im Neuen Testament ist er der Gütige. Er ist irgendwie beides und irgendwie da müsste man einen ganzen Podcast drüber machen.
Genau, wir können hier nochmal eins zurückrudern zu Steve und Miranda. Und ich finde, da sagt sie was ich richtig gefühlt habe in dem Moment, weil sie meint, warum sie jetzt alles mit dem Geteilten so eigentlich angefangen hat. Also sie sagt ja, ich hätte das mal lieber lassen sollen, dich mit einzubeziehen, weil dann müsste ich mich jetzt mit diesen Fragen gar nicht rumschlagen. Weil für sie ist total klar, Religion und Taufe und sowas spielt für sie keine Rolle und sie will sich damit auch eigentlich gar nicht auseinandersetzen. Und durch Steve muss sie sich jetzt damit auseinandersetzen, weil sie will jetzt auch nicht einfach sagen, nein. Also sie hätte ja auch einfach sagen können, nein. Aber Miranda hört nun mal auch zu und ist nun mal auch eine gute und macht sich dann auch erstmal Gedanken und will sich das jetzt erstmal anschauen.
Ja.
Aber ich finde es trotzdem...
Ist auch fair.
Fair enough, auch zu sagen, ganz ehrlich, das ist mein Kind. Also
das machen wir nicht. Hätte ich auch gefunden. Wenn sie da einfach ganz klar Nein gesagt hätte, hätte ich auch unterstützt.
Total, klar. Aber es ist natürlich dadurch, dass sie sich das irgendwie teilen und er auch einen Zugang dazu hat, das ist eine wahnsinnig schwierige Situation. Und ich finde, gerade wenn es um sowas wie Religion und so geht, ich finde das ganz, ganz schwierig, wie du das unter einen Hut bekommst. Bin ich ganz ehrlich.
Ja.
Da mache ich mir manchmal
Deswegen
Gedanken.
Deswegen ist das ja auch eins dieser Themen, wo, glaube ich, halt am besten Leute, wenn die Kinder kriegen, mit Absicht, einfach sich wirklich darüber unterhalten vorher, ne, damit das nicht nachher zu Zank führt.
Ja, aber ich habe mich wirklich gefragt, was ist die Lösung? Weil, also ganz ehrlich, ich persönlich habe nichts dagegen, wenn jemand religiös ist und ich würde da auch nie reinreden, die Religion auszuleben. Ich würde aber reinreden, wenn es mich betrifft. Also, weißt du, wie ich meine? Ja. Wenn man dadurch mein Leben einschränkt. Weil ich beschränke das andere ja auch nicht. Und wenn man jetzt dann aber ein Kind hätte, how?
Stell dir mal vor, die Schwiegermutter würde dann auf einmal immer kommen und dann mit 7 anfangen, mit dem Kind in den Kommunionsunterricht zu fahren und solche
wirklich?
Sachen.
Wirklich, also
aber ich glaube, da kann man dann auch wirklich sagen, nein.
Ja,
so,
aber
ja,
was
irgendwie.
Ist das denn der Kompromiss? Also ich weiß es halt nicht. Also ich war wirklich noch nie mit jemand streng religiösem zusammen oder so, für den das, also ich glaube, ich war noch nie mit irgendeinem religiösen Menschen irgendwie zusammen. Aber kann ja passieren. Ich schließe das ja nicht aus, weil prinzipiell ist das ja auch irgendwo interessant so. Aber gleichzeitig stelle ich mir halt die Frage, wie ziehst du denn so? Also angenommen, man hat da einen Kinder.
Ja. Ich glaube, da muss man einfach viel reden, ne?
Das ist aber, da kann auch was kaputt gehen. Zum Glück ist das ja hier gar nicht der Fall.
Nee. Ich finde die nächste Szene mit Richard und Sam finde ich richtig cool, weil die sitzen zusammen und Sam berichtet Richard gegenüber die ganzen Bedenken, die ihre Freundinnen genannt haben. Also sie sitzt da jetzt nicht und macht einen auf kleine Maus und spielt irgendwie mit und hofft, dass er lieb bleibt und treu bleibt, sondern sie sagt ihm das alles mitten ins Gesicht von wegen, ne, hier, die haben das gesagt und die glaubt es dir nicht und so und wie, du hattest Angst, die sind nicht überzeugt so. Und das mag ich richtig gerne, dass sie das macht, aber er lullt sie danach natürlich wieder vollkommen ein und sagt, nein, mach dir keine Sorgen, ich liebe dich doch, ich hab was für dich. Und natürlich, außer Miranda hat was dagegen und zieht halt so eine Ringschachtel raus, wo so ein super krasser, dicker, fetter Diamantenring drin ist, wo er auch direkt sagt, nein, das ist nicht so ein Ring, das ist einfach nur ein, ich versuche nicht mehr fremd zu gehen, wenn ich Angst habe, Ring, wo ich echt denke so, boah, nein, Sam, wach auf.
Fandst du das wirklich cool, dass sie das gemacht hat?
Also ich fand das cool, dass sie das ihm gegenüber angesprochen hat, dass da das, also dass nicht alles irgendwie weg ist und dass die anderen irgendwie ihm das nicht abkaufen, so was er ihr ja verkauft hat. Sie hat es ihm ja abgekauft und dann geht sie hin und hört da diese Kritik ihrer Freundinnen und denkt darüber nach und redet mit ihm darüber, finde ich richtig toll.
Also das glaube ich eben halt nicht. Also weil sie formuliert ihre eigenen Ängste durch ihre Freundinnen. Das ist das, was sie macht. Sie macht keinen Report von, oh, guck mal, was meine Freunde sagen, was sie über dich denken, sondern, und das, man sieht es ganz deutlich in einer Situation, als sie sagt, ja, das sagt Miranda. So, das sagt nicht ich, obwohl sie das denkt, sondern das sagt Miranda. So. Und deswegen sagt er auch, glaube ich, dieses, wenn Miranda nichts dagegen hat, dass ich dir diesen Ring gebe. Am Ende sind das ihre eigenen Ängste und Zweifel, die sie hat. Dieses, ja, die denken, dass du mich wieder betrügst und so. Also sagt Miranda so. Und am Ende ist das ihr eigener Zweifel, ja, und ihre eigene Angst.
Das auch. Ihre eigene Angst ist ja auch nicht weg. Das
und
stimmt.
Und da wiederholt sie das. Und das ist etwas, was wir ja merken werden in dieser Folge. Sie wird das nicht los. Sie holt das immer und immer und immer wieder vor. Und ich möchte jetzt Richard nicht verteidigen. Aber wenn du sagst, wir sind wieder zusammen und wir machen weiter, dann kannst du das nicht immer wieder vorholen. Du kannst sagen, wir müssen daran arbeiten. Wir sollten uns vielleicht Hilfe holen. Wir sollten wirklich mal ganz klar darüber sprechen. Aber du kannst das nicht immer und immer und immer wieder vorholen. Dann führst du keine Beziehung. Du hältst dem anderen einfach die ganze Zeit immer und immer und immer wieder seine Fehler vor und reitest immer wieder darauf rum. Und das ist der Punkt, den ich nicht mag.
Ich glaube, das hängt ja damit zusammen, dass er einfach nicht wirklich authentisch überzeugend zeigt oder glaubhaft gemacht hat, dass er bereut und dass das nicht wieder passiert. So.
Aber das ist ja die Frage. Das ist immer die Frage, die man sich dann stellt, wenn du dich entscheidest, das zu ignorieren und zu sagen, okay, ich kann darüber hinwegsehen. Was brauchst du, um wirklich sicher zu sein? Und die Antwort ist, es gibt nichts. Dieser Mann kann dir keine Sicherheit geben, wie dir niemand eine Sicherheit geben kann. Du kannst nur verzeihen und es wirklich gut sein lassen.
Na, ich glaube, da gibt es noch ein paar mehr Nuancen. Also ich glaube, dass es schon ganz stark an der Figur Richard hängt. Und das natürlich, wenn für immer so eine, wie bei Aiden, wenn da für immer so eine Unsicherheit bleibt, auch obwohl Carrie sich ja wirklich geändert hat, das ist eine andere Situation, ist aber auch ein anderes Paar. Ich glaube, bei Richard hängt das wirklich stark damit zusammen, dass er einfach, ja, dass er es einfach eigentlich nicht so meint. So. Und das ist, also sie hat ja nie gesagt, ich verzeihe dir oder sowas, ne? Und natürlich in einer gesunden Beziehung wäre das alles so, wie du beschreibst, aber das waren die ja noch nie. So. Nein. Und deswegen ist es auch logisch, dass natürlich Sam in dem Versuch, das irgendwie zu verarbeiten, ja mit ihm auch genau darüber spricht. Und er salbt ihr ja immer nur wieder die gleichen Lügen um den Mund, dass er sie ja liebt. Genau das, was er ihr auch vor dem Betrug schon gesagt hat. Und sie glaubt es ihm halt einfach nicht. Und deswegen kommt das Thema halt auch immer wieder, weil es nicht wirklich ehrlich und ernsthaft besprochen wird.
Nein, aber weil sich beide nur im Kreis drehen.
Ja.
Also es gibt ja keinen.
Weil er nicht aufrichtig ist.
Nee. weil die gar nicht.
Wir sind uns einig.
Nee. Das Ding, was ich halt meine, ist, dieser Mann kann an sich nichts sagen. Also er kann weder ihr etwas schenken, noch etwas geben, noch etwas sagen, das dazu führt, dass sie weiß, ach, jetzt fühle ich mich sicher. Ach, jetzt weiß ich es wirklich. Und das meine ich damit. Das wird nicht passieren. Das Einzige, was sie machen könnten, wäre wirklich an der Beziehung zu arbeiten. Das tut aber wirklich keiner von beiden, weder Samantha, die ihm die ganze Zeit das nur wieder vorhält und immer wieder Anspielungen macht. Und er, der die ganze Zeit immer sagt, aber ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Das ist ja genau das, was Männer machen, wenn sie Frauen betrügen. Sagt, ich liebe dich doch, ich liebe dich, ich liebe dich. Und wenn du dann aber sagst, ja gut, dann sind wir jetzt halt trotzdem zusammen. dann darfst du das nicht machen.
Aber ich glaube,
dann darfst du dich nicht wundern.
Ich glaube halt doch. Also ich glaube, es gibt eine Art, darüber zu sprechen, die wirkliche Einsicht und wirkliches Bereuen zeigt und die wirklich auch die Gefühle und die Verletztheit der anderen Person tatsächlich sieht und das zulässt und auch die eigene Verantwortung dafür, das ausgelöst zu haben. Und was er, also so ein Gespräch zum Beispiel könnte das aufbringen und nicht immer nur, aber ich liebe dich doch, Gorgeous. Und auf der anderen Seite halt verändertes Verhalten. Also ne, das wäre halt, glaube ich, schon was jemand machen kann und tun, sagen kann, was dann wieder echtes Vertrauen auch ermöglicht. Aber das ist ja, also da sind wir bei Richard an der falschen Adresse.
Aber Vertrauen ist nichts, was man sich verdient. Oder dass man, Vertrauen ist entweder da oder halt nicht. Du kannst nicht.
Aber man kann es ja aufbauen.
Ja, aber dann hast, aber das sind immer diese Situationen, die wir ja dann in den nächsten Folgen auf jeden Fall sehen werden. Du bist dir nie sicher. Du kannst dir nie sicher sein, weil der.
Nee, also bei deren Beziehung ist Sam sich nie sicher, weil das bei denen so ist und weil er auch einfach ein Betrüger ist. Ich meine, jetzt so generell für Beziehungen gesprochen, denke ich schon, dass das Beziehung, dass das Vertrauen wieder aufgebaut werden kann. Also es ist jetzt nicht so, als würde das ständig passieren. Ich weiß jetzt, ne, also jetzt nicht für Fälle, wo das genau so gewesen ist, bei ja, so, weil der Vertrauensbruch ja auch
heftig
ist.
Also,
aber theoretisch kann ich mir ein Verhalten vorstellen, das jetzt nicht garantiert dazu führt, dass die andere Person dann heilt und verzeihen kann. Aber wenn dann so ein Verhalten, das meine ich nur.
Ja, ich fand das auf jeden Fall hier sehr, die führen halt einfach keine Beziehung.
Nein, tun die
so,
nicht.
Und das ist,
haben die aber
und
noch
das,
nie. Der hat ja immer Sachen geschenkt.
Das ist halt das Problem am Ende des Tages. Also
ja.
Nicht, dass ich jetzt die Definition für Beziehung rausschreiben will. Für die ist das wahrscheinlich eine Beziehung, natürlich. Aber wir sehen die ja hier in keinem Moment mal wirklich ernsthafte und tiefe Gespräche führen.
Nein.
Irgendetwas.
Und die haben auch keine echte Intimität eigentlich.
Oder irgendeine so. Deswegen kann das, was ich glaube ich, Samantha wünscht und warum sie so um den heißen Brei, warum muss sie um den heißen Brei herumreden, weil sie ihm nicht traut, weil sie ihm nicht vertraut, weil sie nicht das Gefühl hat, dass sie offen sein kann. Sonst könnte sie einfach sagen, du hast mich wahnsinnig doll verletzt und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll und ich habe Angst, dass du das wieder tust und ich habe Angst davor, dass du mich wieder verletzt. Das sagt sie ja nicht. Sie sagt das durch Miranda und das kann sie, wenn sie das noch nicht mal äußern kann, also das ist doch schlimm eigentlich.
Weißt du, wie ich mir das Gespräch vorstelle, was die davor hatten, wo wir ja auch diesen Ausschnitt gesehen haben, wo er so auf sie einredet, ja, aber ich liebe dich, Schatz und so und ne, ich wollte das nie, du bist so eine Frau, wie ich noch nie eine Frau kennengelernt habe, dass sie sich da halt richtig dolle hat einlullen lassen und auch da quasi, also ne, auf eine Weise so in sein Gelaber wieder mit reingegangen ist und dass das, was die Freundinnen zu ihr gesagt haben, so ein bisschen der Check war, so ey, das ist nur, weil der das jetzt sagt, heißt das nicht, dass das alles wahr ist. Und dass sie es dann danach bei ihm zur Sprache bringt, das finde ich halt ne, gut, anstatt dass sie halt einfach nur da sitzt und Angst hat und darauf wartet, dass er sie wieder betrügt, sondern sie spricht es halt an. Und ja, also ich sehe den Punkt, den du meinst, von wegen, ne, dass sie es halt darüber sagt, die anderen haben das gesagt. Aber ich glaube, also das ist meine Interpretation, dass bei ihr selber auch das quasi die Kritik überhaupt erst zugelassen hat, weil sie wieder so in diesem Ding drin war, wie er hat sich jetzt entschuldigt, er liebt mich ja doch, er ändert sich jetzt. So ungefähr.
Ja, wahrscheinlich.
Wie auch immer, wir können das ja so stehen lassen. Was denkt ihr darüber? Finde ich ganz interessant. Alessa, was denkst
würdet
du?
Würdet ihr Richard eine Chance geben oder nicht? Wer hier ja sagt, da müssen wir uns wirklich Gedanken machen.
Mit dem Pornogesicht, Mann. Nee.
Gut, so viel dazu.
Ja, okay. Nochmal zurück zu Carrie.
Hat immer noch keine
Carrie
Idee.
Carrie schreibt und hat null Ideen. Und deswegen geht sie am Nachmittag mit Charlotte ins Café und sie machen dieses Spiel, was ich irgendwie witzig finde. Hätte ich eigentlich gerne mal gespielt, habe ich nie gemacht.
Oh, ich habe das schon ganz oft gemacht.
Die nächsten 100 Männer, die vorbeilaufen an und dann schreiben sie auf, mit wie vielen von denen sie Sex haben.
Ich kenne das als Trinkspiel. Also du sitzt irgendwo mit einer Freundin und ihr habt was Leckeres zu trinken bei euch stehen und jedes Mal, wenn ein Mann kommt, den ihr heiß findet, dann müsst ihr trinken. Ich sag mal so, ich werde nicht so schnell betrunken dabei. Aber darf ich auch mal wieder.
Kommt drauf an, wo man sitzt.
Aber. Also, ich hatte wirklich schon Situationen, wo ich dachte, ich würde ja gern was trinken, aber irgendwie ist hier gerade gar nichts zu holen. Das war
ja
schwierig. Also ich habe mich ein bisschen wie Carrie gefühlt, die einfach so, ich weiß nicht. Und Charlotte, die so ja, 35.
Ich habe das auch meistens. Weil ich brauche halt schon, so einen Charaktereindruck, damit ich bei einer Person weiß, ob ich die attraktiv finde. Und sonst, wenn jemand einfach nur vorbeiläuft, kann ich natürlich mir einen Charakter vorstellen, ja, wie die Person so ist, wie die sich gibt. Und könnte dann natürlich auch sagen, ja oder nein. Aber man weiß es
ja nicht.
Das
stimmt, aber dann, also das passiert ja genau bei diesem Spiel. Du stellst dir ja irgendwas vor zu diesem Menschen, aber deine Vorstellung, also trotzdem muss ja diese Person irgendwie in dir was auslösen. Und das können ja manchmal die kleinsten Sachen sein. So einfach wie, was jemand anhat oder was er trägt oder was hat er für eine Tüte dabei oder hat er ein Buch? Juhu. Oh mein Gott, wenn jemand ein Buch in der Hand hat, bin ich gleich schon so, hallo, hallo. Oder
auch genau das Gegenteil, dass so eine Kleinigkeit die Person, eine Kleinigkeit die Person sofort ausschließt. Zum Beispiel irgendwie, ich habe das zum Beispiel, weil es ist super oberflächlich, aber wenn Männer so Lederschuhe anhaben, die so ganz spitz zusammengehen, das mag ich gar nicht. Und dann sehen die so lang aus. Weißt du, welche Schuhe ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Oder so andere X. Oder wenn jemand irgendwie so auf eine Weise läuft oder ja, oder so komisch, also
ja,
ja, ick halt.
Ick, ja.
Also, was jetzt Carrie gesagt hat, nämlich bei gut aussehenden Männern, die nimmt sie nicht jetzt gerne für ihre Liste, weil die sind nie gut im Bett, weil sie nie gut sein mussten. Wo ich dachte, ja, aber nicht gut aussehende Männer halt auch oft. Es ist jetzt nicht so, als wären nicht gut aussehende Männer gut im Bett. Die sind auch oft nix im Bett. Aber ja, wahrscheinlich auch gut aussehende Männer sind oft nicht so.
Ja, aber da war ich jetzt auch ein bisschen,
das ist, glaube ich,
also ich mag das nicht. Ich mag nicht, wenn man sowas sagt. Also erstens, ich kenne wenig Männer, die überhaupt gut im Bett sind. Das hat nichts mit Aussehen zu tun. Und ich finde solche Herleitungen von Aussehen auf Eigenschaften einer Person, finde ich immer so richtig random. Weil du sprichst Menschen einfach Fähigkeiten ab. Und dann muss man sich immer wieder noch mehr beweisen oder noch mehr. Und ich denke mir, wir müssen uns sowieso schon so viel beweisen. Außer Männer im Bett, die können besser werden. Das ist wirklich mal ein Fakt, den können wir hier mal kurz.
Das können die wirklich mal beweisen.
Wirklich, also da kann man mal reingehen. Aber bei allem anderen.
Ich finde besonders witzig sind Männer, die denken, sie wären gut im Bett. Und dann sind die noch so extra schlecht.
Ja, finde ich sowieso immer so witzig, wenn Männer sagen, sie sind gut im Bett. Ich verstehe mal, also was meinen die damit?
Okay, beweis mal und dann so.
Ich verstehe, also ich denke wirklich, was meinst du jetzt damit? Meinst du jetzt damit, du kommst
warum musst
schnell?
Warum musst du das so vor? Meinst du, was musst du denn da vorankündigen?
Ja, aber ich sehe es ja viel im Trash-TV. Ich sehe es doch viel, die Typen, die jetzt sagen,
ich bin der potenteste Mann.
Ich bin der maskuline Mann und ich bin der Mann und ich bei mir kommen alle Frauen. Denk mir, hä? Also ich möchte nicht sagen, wenn du wirklich jemand bist, der gerne gönnt und der gerne eine gute Zeit bereitet und der sich Mühe gibt und der sich viel mit Frauen beschäftigt hat. Ich glaube, das ist nur in den seltensten Fällen der Fall, sondern die meinen, die haben einfach mit vielen Frauen geschlafen und denken deshalb, dass sie gut im Bett sind.
Ja, das ist Quatsch.
Und das ist ja nun wirklich nicht richtig. Tja, so viel dazu.
Charlotte sagt jetzt, Charlotte sagt jetzt, die Carrie soll mal mitkommen zu so einem Dating-Seminar.
Halt!
Von so einer, mit der die sich da auseinandersetzt.
Stopp, es kommt doch noch der Chef.
Der kommt danach.
Nein, stopp, du hast recht. Entschuldigung.
Ja.
Okay, alles zurück.
Das ist nicht
alles
schlimm.
Zurück.
Sie sagt, sie soll mal mitkommen und sie sagt halt so, ehrlich gesagt, du wirst ein bisschen zynisch, ne? Komm mal mit. Und Carrie so, ich weiß nicht. Und dann sagt sie, vielleicht wird eine Kolumne draus. Und dann sagt Carrie halt zu, wo ich dachte, verstehe ich auch, dass sie da dann was drüber schreiben kann. Und dann kommt der Redakteur Carrie ist so nervös, weil sie denkt, jetzt sagt er ihr gleich auf der Straße einfach, dass die Kolumne gecancelt ist. Und sie erzählt, dass sie ist auch so awkward wieder. Es ist so witzig. Sie erzählt dann von diesem 100er-Spiel und lacht ganz viel und so. Und dann sagt er so, ja. Also, ich habe angerufen, weil Clearwater Press sich gemeldet hat. Das ist ein riesengroßer Verlag. Die wollen ihre Kolumne zum Buch machen. Und Carrie so, sie hat ja gar nicht damit gerechnet. Und sie ist so, oh. Und er so, ja, oh. Also ein bisschen, als würde er es auch nicht checken.
Ich glaube, der war einfach sauer, dass sie nicht ans Telefon gegangen ist. Der hat die ja anscheinend wirklich tagelang versucht zu erreichen. Und er sagt ja auch noch so hier, hast du vergessen, wie man ein Telefon benutzt? So. Und ich glaube, der war halt einfach so auch sauer und hat ja eigentlich eine gute Nachricht für sie. Und sie dann so, oh. Hm. Und dann sage ich, also ich glaube, dann würde ich auch so reagieren, sag, ja, oh, genau. So, geh doch mal an dein Telefon.
Ja. Ja. Aber ich mag das gerne, weil das ist ja jetzt irgendwie, das also ist ja das, was Candice Bushnell erlebt hat. Also ihre Kolumne und das ist jetzt eigentlich irgendwie so ein bisschen, wird der Kreis so rund, oder?
Finde ich auch. Ich finde das auch, also erstmal finde ich es schön, weil es ja das komplette Gegenteil eingetreten von dem, was sie gedacht hat. Und ja, auch mit der Realität.
So Meta-Storytelling-mäßig.
Ja, wie du das gerade sagst, es ist einfach, da clashen hier gerade die Welten wieder zusammen und aufeinander und so.
Ja. Es wäre witzig, wenn Candice Bushnell im Hintergrund vorbeigelaufen wäre.
Das wäre so witzig.
Vielleicht passiert das ja in irgendeiner Folge noch und
wir wissen es einfach
nicht,
weil wir uns überhaupt gar nicht gut vorbereitet haben.
Weil ich habe nie auf die geachtet vorher. Wir sind super vorbereitet. Ja. So, Carrie hat jetzt als nächstes nämlich direkt Drinks mit den beiden vom Verlag, Lily und Courtney. Und die sind halt voll begeistert. Ich finde das so schön für sie, weil sie ist so verunsichert, ne? Und die sagen, wir lieben das und wir glauben, das wird ein Riesenerfolg. Und Carrie so, ja, ehrlich, warum? Also sie glaubt gar nicht an sich im Moment, weil sie ja auch so Schwierigkeiten hatte, Themen zu finden. Und die so, ja, weil viele Frauen genau das wollen. Und Carrie ist so verunsichert und redet wieder über ihre Pommes-Kolumne, die nicht gut war und macht so einen halben Witz darüber, wo sie das so versucht, witzig reinzubringen. So von wegen, mir ist bewusst, dass meine Texte nicht alle perfekt sind. Und ich sehe mich so darin, wo ich das Gefühl habe, ich muss mich selber so ein bisschen zeigen, ich halte mich nicht für toll. So, ich weiß irgendwie, eigentlich denke ich immer nur an alles, was ich nicht gut kann. So, und das so, ja, wie sie, also habe ich mich total drin gesehen.
Ich kann das absolut verstehen. Und wie du schon sagst, ne, einfach dieses immer das Gefühl zu haben, eigentlich gar nicht gut genug zu sein und das auch gar nicht verdient zu haben. Und alle um sie herum sagen so, hä, doch, so guck dich doch an, du hast so viel geschrieben und so viel gemacht und du inspirierst so viele Frauen. Die beiden sagen ja auch hier, wir haben uns sogar die Kolumne ausgeschnitten, die hängt bei mir am Kühlschrank und so, du bist wahnsinnig inspirierend und so. Und ich kann das so sehr nachempfinden, wie Carrie da sitzt und da zweifelt, weil ich ja auch so ein Mensch, also ich schreibe ja auch so. Also ich schreibe beruflich, aber ich schreibe auch privat. Und natürlich ist das, ich sag's jetzt, wie es ist, es ist einfach ein großer Traum, wenn man gerne schreibt, zu sagen, ey, und dann schreibe ich mal ein Buch und ich möchte das gerne im Laden sehen. So, und am besten ist es noch ein Bestseller und ich werde reich und berühmt und die beste Autorin, die man ja jemals gesehen hat. So, natürlich wünscht man sich das. Würde ich das so formulieren? Nein, weil ich viel zu viel Angst habe, dass irgendjemand kommt und sagt, ja, das ist ein totaler Schrott. Also was denkst du, dass du hier zwei Wörter aneinander reihen kannst? Also sag mal, geh mal nach Hause. So, und das ist genau das, was ich die ganze Zeit im Kopf habe. Und das ist wahrscheinlich das, was Carrie auch gerade im Kopf hat. Dieser Kritiker, der in einem ist. Und wahrscheinlich auch gerade, weil sie ja eh ein bisschen zweifelt. Also sie ist ja eh gerade so sehr am Struggeln. Sie hat keine Beziehung. Sie hat nichts, worüber sie schreiben kann. Irgendwie läuft alles nicht so richtig und so weiter und so fort. Und dann kommt aber auf einmal jemand und sagt, nee, das ist alles richtig toll. Das, natürlich glaubst du das erstmal nicht. Weil du denkst, hä, also, wie bitte was? Ich habe gerade über Pommes geschrieben, ich fand's scheiße.
Aber das sind auch wieder so die Facetten einer Person, weil ich muss jetzt auch an die Momente denken, wo sie gar nicht verunsichert war, sondern wo sie gesagt hat, ja, ich bin Sexualanthropologin, ich bin, I'm a writer. Sie sagt ganz oft, ich bin Autorin. Also ganz oft kann sie sich schon so sehen, aber ich kenne das auch selber. Es gibt auch einfach Tage, da kaufst du dir selber nicht ab. So, der Job, für den du bezahlt wirst oder sowas oder was, wo du mal selber von dir dachtest, du könntest das gut und dann gibt's aber Tage, wo du es doch wieder weißt und weißt doch, ich kann das schon, ich weiß da was, ich kann das gut.
Ja, boah, aber das, also dass man da mal hinkommt, auf den Tag warte ich noch.
Puh.
Ja, aber egal. Also Carrie soll jetzt auf jeden Fall so 25 bis 30 ihre Kolumnen raussuchen, die sollen dann halt, glaube ich, zu diesem Buch zusammengeführt werden. Also, dass sie einfach schon mal eine Auswahl trifft, was sind ihre besten Kolumnen, was ist vielleicht auch gut, um daraus ein ganzes Buch halt zu füllen, vielleicht sowas wie ein durchgängiges Thema oder sowas. Und sie soll eine Botschaft schreiben oder quasi diesen, wie so eine Art Vorwort, so habe ich das eher verstanden, dass sie schreibt, um quasi in das Buch hineinzuleiten. Und das soll halt so einen Tenor haben von, naja, am besten Hoffnung. Ich glaube, so wäre es den beiden am liebsten, weil sie natürlich so fragen, ja, aber was ist mit Carrie Bradshaw? Glaubt sie noch an die große Liebe oder nicht? Oder ist sie jetzt verzweifelt? Sollen wir uns jetzt den Strick nehmen? Oder was ist die Message, die sie rausgeben will? Und man merkt so richtig in Carries Gesicht und auch mit, also wir hören es aus dem Off, aber dass sie selber gar nicht so richtig weiß, was Phase ist. Also was soll sie jetzt eigentlich machen? Ist sie eine Person, die hier noch Hoffnung hat? Glaubt sie noch an die große Liebe? Oder ist sie gerade eher halt, wie Charlotte sagt, zynisch und schon so eher pessimistisch? Oder was los?
Ja, ich finde das auch irgendwie spannend, dass sie das selber gar nicht so weiß in dem Moment. Und ja, was ihre Haltung eigentlich ist. Ich glaube, sie ist einfach lost. Carrie ist einfach lost hier in diesen Folgen.
Die ist total lost. Aber ich kann es verstehen. Also, was ich jetzt aber richtig schön finde, weiß nicht, wollen wir in die nächste Szene gehen? Samantha und Carrie, die beiden gehen nämlich zusammen spazieren und Samantha ist richtig hyped. Sie ist richtig hyped auf den Gedanken, dass Carrie ein Buch schreibt und auch hier merkt man immer noch, wie unsicher Carrie ist. So von wegen, findest du und passt das überhaupt zu mir und ist das überhaupt richtig? Und Samantha sagt, guck mal, wie toll das ist, dass ich dann die Freundin von jemand bin, der ein Bestseller, sie sagt ja auch schon so, das wird ganz toll und so und ich bin dann die Freundin von der Autorin, so wie cool ist das denn? Und natürlich, du schaffst das und das ist doch toll und alle werden das lieben und also sie ist ja voll so, yay.
Ja, ich finde das richtig schön.
Das hat mich richtig gefreut, weil man merkt so, Samantha ist richtig stolz. Die ist auch richtig stolz auf Carrie.
Ja.
Die auch jemand, also klar, wenn dir das jemand sagt, der mit dir Geld verdienen will, dann denkst du vielleicht noch so, naja, ob die das jetzt wirklich ernst meinen. Aber wenn dir das eine deiner besten Freundinnen sagt und sagt, natürlich, ist doch total logisch, mach das auf jeden Fall. Mhm. Ist doch der nächste logische Schritt, so ein bisschen, obwohl du den gar nicht logisch gesehen hast. Das fand ich richtig, richtig schön. Richtig schönes Gefühl.
Ja, ich auch. Und ich finde auch witzig irgendwie, weil das wieder so eine, also ich finde, das ist in dem Fall so schönes ist Schreiben, weil Carrie unterbricht ja dieses Gespräch, weil sie den Ring sieht. Mhm. Und ich mag das einfach, das ist irgendwie so, das ist so gut gemacht, das guckt man sich so gerne an, weil sie sagt so, Moment mal, was hast du da am Finger? Was für ein riesiger Diamant. Ne? Und da sagt sie halt irgendwie, ja, oder reden die auch mit den Hope-Diamant, ne? Und dann sagt Sam irgendwie sowas, ja, das ist der Diamant für I hope und irgendwie, dass I hope he never cheats on me again. Also, dass er mich einfach nicht wieder betrügt. Und irgendwie verstehe ich auch, dass Carrie die ist, mit der Sam darüber jetzt reden kann, weil sie eigentlich die Einzige war, die so ein bisschen gesagt hat, so du machst deine Entscheidungen schon.
Ja, und die es vielleicht auch am ehesten nachvollziehen kann. Also ich glaube, Carrie ist die am offensten ist für so eine Situation, genauso wie andersherum Samantha die war, die auch die Affäre mit Big verstanden hat und die alles, was Carrie getan hat, auch nicht verurteilt hat. Wenn du solche Freundinnen hast oder Freunde, ist ja jetzt erstmal gleich, die so mit dir sind und so mit dir reden, auch wenn du schon selber weißt, naja, ist das hier die schlauste Sache, aber ich mach's trotzdem. So. Und du hast jemanden, der dann noch mit dir darüber auch ein bisschen lachen kann und ein bisschen Witze machen kann, was die ja auch beide machen. Wo Carrie dann auch sagt, was schenkt er dir denn, wenn er dich wieder betrügt? So, also welcher Riesendiamant kommt denn dann als nächstes? Und die müssen ja auch beide lachen und so. Also das ist so schön zu sehen und zu fühlen. Man fühlt ja diese Szene einfach richtig und das finde ich toll.
Ja, total. Und jetzt setzt sich ja Carrie weiter mit dem Buch auseinander und guckt sich auch alte Kolumnen an und versucht halt irgendwie diese Frage zu beantworten, was sie ist. Ist sie irgendwie Optimistin? Ist sie hoffnungsvoll? Ist sie es nicht? Sie weiß es nicht und stellt sich halt auch die Frage, so ähnlich wie mit der Taufe, ne? Irgendwie, ja, kann denn nicht irgendwie dran glauben und Hoffnung haben? Kann es nicht am Ende einfach doch die leichtere Variante sein, ne? Oder geht das überhaupt noch, auch nachdem man halt Erfahrungen gemacht hat und Erfahrungen, die halt nicht schön waren? Und habe mich dann auch so kurz gefragt, was ich eigentlich bin. Und irgendwie habe ich da auch keine klare Antwort drauf, weil ich irgendwie auf der einen Seite, glaube ich, schon meistens eher optimistisch bin. So im Sinne von, es wird schon irgendwie gut gehen. Und auch wenn etwas Schlimmes passiert, wir machen das Beste draus, so ungefähr. Aber andererseits bin ich manchmal auch so fatalistisch und irgendwie so hyperrealistisch. Und irgendwie dachte ich dann, es ist wahrscheinlich eine Person nicht immer das eine oder das andere.
Aber ich glaube, dass man tief im Inneren eine Tendenz hat. ich kann das, die Frage, die sie aufmacht, schon kurz verstehen. Das Problem ist, glaube ich, nur Hoffnung hat man eigentlich immer. Denn wenn man, ist es Shakespeare, der es über das Tor der Hölle geschrieben hat? Hier können wir nämlich kurz einen Ausschwenk nochmal zur Hölle machen. Da steht doch, lasst alle Hoffnung fahren. Das steht am Tor der Hölle.
Hm.
Weil dann ist wirklich, dann hast du keine Hoffnung mehr. Dann hilft dann kein Hoffen mehr. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Du kannst auf nichts Gutes mehr hoffen. Du kannst nicht mehr hoffen.
Weil dann hast du ja auch nicht mehr irgendwie, also hoffen bedeutet ja der Glaube daran, dass etwas Bestimmtes möglich ist. Und wenn du dann das nicht mehr glaubst, dass das Gute, was auch immer, wofür auch immer das steht, dass das nicht mehr kommen kann, dann ist es halt Aufgabe. Das ist halt komplette Aufgabe. So. Und
aber ich glaube,
das ist aber richtig schlimm. Ich glaube wahrscheinlich, dass jeder auch und jede das irgendwann auch mal empfindet oder fühlt. Aber dann, ich glaube, in dem Moment, wo du dann aber doch weitermachst und nochmal versuchst, heißt es eigentlich, dass du trotzdem noch irgendwann doch wieder dran glaubst. Und das ist ja einfach so, man hat ja Phasen und manchmal irgendwie ändert sich irgendwas. Und das kann sein, dass du Wochen oder Monate lang oder viel länger das nicht dran geglaubt hast und irgendwas ändert sich und dann machst du es doch. Also ich glaube, da sind einfach mehr Facetten so, als nur jemand, der immer optimistisch oder immer pessimistisch ist.
Das, ich glaube, ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass es jetzt solche und solche Menschen gibt, dass, obwohl ich schon glaube, es gibt sehr verbitterte, auch bösartige Menschen.
Ja, das schon. Auf
die
jeden
auch,
Fall.
Die
verbittert.
Auch einfach immer
also
nur
auch
das
einfach
Schlechte.
Schlechte Menschen.
So, die einfach viel Schlechtes sehen und so. Aber egal. Ist ja auch.
Ja.
Wer seid ihr? Ja. Team Optimist oder Team Pessimist?
Stimmt ab. Nee, das machen wir nicht. Wir sehen jetzt einmal kurz Charlotte, die schreibt ihre Affirmationen auf den Spiegel und das finde ich, also man sieht gar nicht viel, nur man hört so ein Audiobuch im Hintergrund von wegen, wenn es keine Liebe ist, ist es Angst und dann musst du es loslassen und das ist diese Toxic Positivity, mit der ich gar nichts anfangen kann, aber da kommt ja später noch ein Einblick rein.
Kommen wir später rein.
Genau, jetzt sind wir erstmal bei Steves, beim Treffen von Steves Mutter. Und Miranda, also die treffen sich jetzt alle zu dritt an der Kirche und Steves Mutter, also ihr erster Auftritt, der ist ja wohl so süß, ne? Ich liebe sie so sehr, wie sie da aussteigt und einfach mit ihrem Haarschutz gegen den Regen und sie freut sich so sehr, Miranda zu sehen und meinte auch, ach, du hast Brady gar nicht dabei, aber nicht schlimm, ich sehe ihn dann ja und hier, ich habe immer sein Foto dabei, also sie ist so glücklich, Großmutter zu sein und ich finde sie so süß, also mega nervig natürlich aus Mirandas Sicht, aber ich finde sie, also in dieser ersten Szene kommt sie einfach nur sehr, ist eine große Sympathieträgerin in meinen Augen.
Echt?
Karin sieht's gar nicht so. Hast du sie sofort?
Nein, ich hasse sie nicht, aber also erstmal glaube ich nicht, dass sie sich freut, Miranda zu sehen, sondern sie hätte sich gefreut, das Kind zu sehen. Und das ist ja auch, das sind die ersten paar Sätze, die sie spricht. Sie hat ihn nicht dabei. So, anstatt zu sagen, hallo, ich bin so und so. Ach, sie müssen Miranda sein. Ist,
ja,
sie hat ihn nicht
aber
dabei.
Sie ist ja auch besoffen.
Ich weiß. Trotzdem, ich glaube, ist es sogar relativ egal, dass Miranda jetzt da ist oder nicht, weil die sind ja eh nicht verheiratet, das ist ja auch noch ein Dorn im Auge. Und dass das Kind nicht dabei ist und das erwähnt sie mehrere Male, dass Brady ja jetzt hier gar nicht dabei ist und Steve ja dann schon einigt, dass ja, es war doch klar, bei dem Regen wird sie ihn doch nicht mitnehmen, der ist bestimmt, ja, aber sie hat ihn nicht dabei und ich habe den und ich habe doch das Foto und so, dass sie super happy ist, Großmutter zu sein, das sage ich nicht. So, also sie, ich glaube, die liebt ihren Sohn und die liebt, dass er ein Kind hat, aber sie liebt nicht die Situation, in der dieses Kind hier gerade groß wird und ich glaube auch nicht, dass sie jetzt krass begeistert, also Hauptsache, sie hat einen Enkel und sie liebt Steve. So, fertig.
Och, also ich habe schon das Gefühl, sie freut sich total, dass die auch jetzt da zur Kirche gehen. Auch das, ich habe schon das Gefühl, sie freut sich, Miranda zu treffen. Mhm. Und also ist jetzt nicht so, ich sag jetzt nicht, das ist die Schwiegermutter, die ich mir wünsche. Natürlich gar nicht. Ich finde nur sie so als Charakter. Ich finde es sehr, also ich mag sie sehr, wie sie da ist. Und dass sie einfach so sofort, sie ist so herzlich sofort und ist so, ne, ach hallo und ja und der kleine Brady und ich zeige ihn immer allen und so. Und sie hat ihn eigentlich noch nie gesehen, aber trotzdem irgendwie so eine Liebe für das Kind. Ich finde das schön. Vielleicht ist das die Umfrage. Ist Steves Mutter sympathisch, ja oder nein? Was denkst du, Karin? Gute Umfrage?
Das ist eine gute Umfrage, ist besser als Pessimist und Optimist.
Ja. Ja. Die sind jetzt auf jeden Fall kurz in der Kirche und besprechen halt, ne, wie die Taufe ablaufen könnte. Und das ist ein bisschen witzig, weil Miranda streicht so rigoros alles raus aus dieser, ich weiß nicht, ob sie Predigt ist oder ne, was dann da gesagt wird, was sie nicht will, was gesagt wird. Also sie will nicht, dass die Erbsünde angesprochen wird. Sie will nicht, dass der von Satan abgeschwört wird. Es soll sowieso der Satan und Teufel alles nicht erwähnt
alles
werden.
Alles raus.
Weil ihr das alles zu doof ist, alles zu Märchen. Und dann sagt Carrie so aus dem Hintergrund irgendwie, die Kirche in diesen Zeiten ist wie eine 36-jährige verzweifelte Single-Frau, die nimmt einfach alles. Ne? Und der Pfarrer nimmt das jetzt auch einfach an, weil er froh ist, dass an jemand getauft wird. Ja. Dann dachte ich so ein bisschen, das ist irgendwie crazy, dieser Satz in der 5. Staffel, da noch über Frauen so zu reden, sie wären mit Mitte 30 verzweifelt und würden alles nehmen, weil genau darum geht's ja in dieser ganzen Serie, dass wir Gegenbeispiele sehen von Frauen, die halt eben nicht einfach um jeden Preis und verzweifelt jetzt jede Lebenssituation annehmen, nur weil sie nicht alleine sein wollen.
Ja, aber ich glaube immer noch, dass wir da in den Ausnahmen sind. Also, dass das immer
also mit
noch
den vier, mit ja, den auf jeden vier. Fall.
Und dass ja. die gängige Aussage eigentlich ist, mit 36 immer noch Single?
Ja, auf jeden
Was
Fall.
Was stimmt denn nicht mit dir?
Ja.
So, also deswegen glaube ich, hat Carrie das vielleicht so einfach mit einem kleinen Augen-Zwinky-Zwonky gesagt.
Ja, das kann
da. Also,
sein.
Ich glaube nicht, dass das so ganz ernst gemeint war. Ja. Miranda und Carrie gehen dann auch ein Taufkleid kaufen, was ich irgendwie, ich finde es sehr witzig, wie sie darüber sprechen, weil es ja. ist natürlich eine witzige Situation, dass du, wenn man das jetzt ganz ernst nimmt, alles auch mit der katholischen Kirche und so, und auf einmal soll ein Junge ein Kleid tragen zu seiner Taufe und sich vom Teufel loszusagen. Und ich liebe es, wie Carrie sagt, jetzt ist sein erster Track. So, und das ist ja. so. Es ist eigentlich, weil das stimmt so, weißt du, die ganze Zeit regt man sich darüber auf, so ja, das darf alles nicht sein und bla 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 und das ist alles ganz, ganz schlimm, aber dann steckst du auf einmal zur Taufe ein Kind in ein Kleid und das ist ganz okay und ganz normal, so, also mir wäre es, also mir ist Kleidung hat für mich kein Geschlecht, deswegen wäre es mir sowieso wurscht, aber für eine Institution, die das so ernst nimmt und so krass darüber spricht und so und jetzt suchen wir ein schönes, rüschen, weißes Kleid zur Taufe des kleinen Brady, also ja.
Ich weiß auch gar nicht, was da der Hintergrund zu ist, also ich war ja evangelisch getauft und nicht katholisch, deswegen bin ich da echt, also bin ich nicht informiert, was das angeht, das Kleid.
Ja, ich mag es aber auch, wie Miranda auch wirklich kritisch zu dem Thema steht. Also ja, da auch nochmal sagt so, ganz ehrlich, wir machen das, um mein Kind von den Sünden zu reinigen, mein Baby. Wo sie auch sagt, ein Baby, was für Sünden hat er denn? Die werden doch erst verdorben durch uns. Also sie hat ja einfach recht. Und das fand ich so schön, dass das da nochmal mit reingebracht wird. Und dass sie dann aber im nächsten Satz auch nochmal so sagt, ja, das macht sie für Steve und im weitesten Sinne dann auch einfach für seine Mutter. Also, dass das ist, was sie ihm geben möchte oder was sie annimmt, weil sie ja auch sagt, ne, der ist immer da und er ist, bringt sich wirklich gut ein und wenn ich das jetzt für ihn machen kann, dann mache ich das jetzt.
Und es gibt ja auch einfach keine Alternative, ne? Also was es ja inzwischen gibt, diese Willkommensfeiern zum Beispiel, dass es einfach ein kleines Fest dafür gibt, das Kind ist da, du bist jetzt da und du gehörst zu uns und das ist die Familie und so und du bist, das ist dein Name. Und da gab es ja einfach bis, es ist ja noch gar nicht so lange, gibt es ja wirklich nur diese kirchliche Taufe, die irgendwie, ja, die sowas darstellt. Und weiß ich gar nicht, wie das in anderen Traditionen ist, aber da ja wahrscheinlich auch so ähnlich. Und deswegen ist das ja so cool, dass es sowas wie Willkommensfeiern jetzt halt gibt, dass du genau so was haben kannst, wo auch ein Fest gefeiert wird, wo es Kuchen gibt, wo sich alle freuen. Aber es muss halt nicht religiös sein.
Ja, das ist schön.
Ja. Fragt sie eigentlich Carrie da auch, ob sie die Patentante sein will? Ja, ne? Genau.
Ja, Carrie soll Patentante werden. Und Carrie ist auch erstmal ein bisschen so, huh, was bedeutet das denn? Und ich finde das gut, dass sie das fragt, weil je nachdem, glaube ich, wer dich fragt, stehen da andere Erwartungen dahinter.
Ja.
Also natürlich kannst du Patentante sein, einfach als, ne, wir wollen, dass du einfach für das Kind mit da bist und eine enge Bindung dazu hast. Für manche ist es auch einfach nur eine symbolische Sache, als zum Beispiel für die Taufe, dass da jetzt jemand steht. Bei anderen ist es sogar so weit gedacht im Sinne von, wenn irgendwann mal diesem Kind was passieren sollte, dann wärst du die erste Person, die dann für mein Kind da sein sollte. Also das kann ja Ausmaße annehmen.
Ja.
Da muss man sich erstmal drüber Gedanken machen. Und deswegen finde ich gut, dass Carrie dann erstmal nachfragt und dass sie dann auch erstmal ein bisschen skeptisch ist und so fragt, so bin ich wirklich die Richtige? Willst du wirklich mich? Und Miranda auch ein bisschen Überzeugungsarbeit erstmal leisten muss und meint, ah, das ist alles gar nicht so wild und eigentlich will ich nur jemanden, der mit mir da vorne steht und mit dem ich auch komische Grimassen ziehen kann, wenn wir die ganze Prozedur da machen. Und das verstehe ich aber auch, also dass sie jetzt nicht jemanden genommen hat, weiß ich nicht, vielleicht auch aus Steves Familie oder so irgendjemand, wo, also keine Ahnung, sondern dass sie halt ihre beste Freundin fragt, ob sie das machen kann, weil die Person ja auch ein bisschen für sie dann in dem Moment mit da ist. Und am Ende hat Miranda sie dann mit Kuchen, als Miranda sagt, es gibt auch Kuchen. Dann sagt Carrie, ja, okay, wenn es um Kuchen geht, dann komme ich.
Ja, und jetzt kommen wir zu dieser komischen Geschichte da. Also Carrie und Charlotte gehen jetzt zu diesem Event von dieser Motivationsspeakerin oder was auch immer.
Ich habe leider ihren Namen vergessen.
Ja, ich auch. Ich habe ihn mir nie gemerkt. Ich habe ihn nicht vergessen. Ich habe nie mir gemerkt. Und Carrie macht sie von Anfang an so ein bisschen lustig, weil man zieht halt auch am Anfang so ein Zettelchen, wo so ein Glaubenssatz draufsteht, sowas wie, ich glaube an die Liebe und sowieso. Und Charlotte ist so ein bisschen besorgt, auch ein bisschen irgendwie auch eingeschnappt, aber vor allem in dem Moment, wo Carrie ihr erzählt, dass sie die Patentante von Brady sein wird und auch so ein bisschen, sie sagt Charlotte gegenüber, ach, das ist ja keine große Sache, das ist nur so ein bisschen so. Und das stört Charlotte halt richtig und sagt ihr dann wieder was, das finde ich irgendwie komisch, sagt ja, Carrie, du solltest einfach einsehen, dass es manche Sachen gibt, die heilig sind. Ich auch dachte so, ja, so siehst du das jetzt, aber das hier ist nicht dein Kind und auch nicht, ne? So, und ja, irgendwie, ich finde das irgendwie nicht so stimmig alles, weil sie dann auch plötzlich sagt, ja, wir reden jetzt nicht mehr. Und Carrie so, aha. Okay, und es ist irgendwie, ach, ich mag das nicht so gern.
Nee, ich glaube, hier kommt einfach viel zusammen. Wir sehen ja, dass Charlotte schon länger diesem Kurs halt von dieser Motivationscoachin, dass sie diesem Kurs folgt und dass sie diese Glaubenssätze anwendet und dass ihr das wichtig ist, weil sie jetzt irgendwie einen Weg gefunden hat, mit dem sie an sich arbeiten kann und wo sie jetzt glaubt, dass ihr das hilft, wieder eine Beziehung zu finden oder die Liebe wieder zu finden. Weil das ist ja das, was sie will. Charlotte will die Liebe finden und sie hat jetzt das Gefühl, dadurch kann ich jetzt was tun. Und Carrie macht sich ja schon die ganze Zeit mehr oder weniger darüber lustig. Charlotte hat das, glaube ich, so erstmal eine Zeit lang weggelächelt und so. Ich kann da aber auch verstehen, dass sich dann so mit der Zeit so ein bisschen was aufbauscht, weil Charlotte nimmt das ja sehr, sehr ernst. Für sie ist das richtig wichtig. Und ja, auch wenn du das jetzt nicht verstehst, dachte ich auch irgendwann, ist jetzt gut. So, du kannst das ja für dich belächeln und du kannst das auch blöd finden. Mhm. Aber für Charlotte, mit der du gerade dahin gehst und die du begleitest, für die ist das richtig wichtig. Und natürlich würde ich auch hier eine Grenze ziehen, wenn ich merken würde, okay, das eskaliert hier ein bisschen, von wegen, wenn man so ein bisschen abrutscht, wie man glaubt jetzt nur noch, was diese Frau sagt und man nimmt das alles bierernst, so, dann wäre das auch eine Sache, wo ich sagen würde, weiß ich jetzt nicht. Weil am Ende des Tages, ich hab mir das kurz angeguckt und dachte, ne, teilweise ein bisschen das, was diese Frau da macht, mache ich ja auch auf einer gewissen Art, wenn ich von Manifestation spreche. Und am Ende des Tages macht Charlotte ja nicht viel was anderes, außer dass sie einer Person hier ganz viel Geld dafür bezahlt, dass sie ihr das quasi sagt. So von wegen, du musst, das macht man ja auch bei der Manifestation oder so, du sollst positiv sprechen, positive Intentionen setzen, Dinge so aussprechen, als wären sie schon da und ein bisschen so Positivität in dein Leben holen, indem du auch gut über dein Leben sprichst. Und das ist natürlich hier auf die Spitze getrieben, im Sinne von, wie du ja schon meintest, das sind diese sehr
Toxic Positivity.
Ja. Ja. Ja, und ich verstehe das auch. Also deswegen, ich finde es immer ganz, ganz komisch, wenn du dann, wie diese Frau, die dann auf dieser Bühne steht und dann so sich da so hinstellt und so, du musst nur an die Liebe glauben und du musst nur offen sein. Und dann ist quasi, wenn jemand sagt, ja, was funktioniert nicht, ja, dann glaubst du nicht richtig. Das ist die Begründung von jeder Religion, von jedem Glauben, von allem, wenn es nicht funktioniert, ja, dann machst du es nicht richtig. Weil dann wird es ja funktionieren. Egal, da sind wir noch gar nicht. Aber deswegen kann ich ein bisschen verstehen natürlich, dass Carrie das ganz komisch findet. Aber trotzdem hätte ich das vielleicht Charlotte zuliebe ein bisschen runtergeschraubt. Und gesagt, okay, ne, ich begleite dich ja und ich gucke mir das an. Und dann ist das so. Weil Charlotte versucht ja mit aller Macht irgendwie trotzdem positiv zu bleiben in dieser Situation. Aber die ganze Zeit macht Carrie irgendwas, was so dagegen ist. Und das finde ich schon anstrengend. Und dann haben wir natürlich wieder das Baby-Thema. Und dann, dass gerade Carrie bei diesem Thema das auch wieder nicht so ernst nimmt. Statt zu sagen, ey, guck mal, Miranda hat mich gefragt, ob ich Patin werden will. Und ich weiß gar nicht richtig, ob ich dem gewachsen bin. Kannst du mir helfen? Oder kannst du mir irgendwas noch erklären? Oder irgendwie sowas. Ich finde, das wäre ein besserer Zugang für Charlotte gewesen, für die Situation, als ihr, gerade ihr in dem Moment zu sagen, ach, das ist ja alles gar nicht so wichtig. Ist ja alles nur so ein bisschen. Weil sie doch genau weiß, für Charlotte ist sowas nicht einfach so. Für Charlotte ist das Thema Kinder und so, ist das doch ein krasses Thema.
Ja, klar. Aber da denke ich mir auch, nur weil es für Charlotte wichtig ist, muss Carrie da jetzt nicht irgendwie das genauso wichtig nehmen und ihr das oder so vorspielen, als würde sie da jetzt mehr Gewichtung reinlegen, als sie tut. Also ich habe da auch so ein bisschen gedacht, weil sie ja selber gar nicht wusste, was damit gemeint ist. Und Miranda meinte ja selber, ach, es ist eigentlich nur, das muss halt einer machen und ich will, dass du es bist, so ungefähr. Und genau den Vibe hat sie dann auch irgendwie so mitgenommen. Ah ja, okay, wir machen das dann einfach. Mhm. Ich mache das dann einfach. Und Charlotte sieht das halt ganz anders. Und das finde ich das eigentlich von Charlotte doof, dass sie halt Carrie sagt, so macht man das nicht. Du müsstest jetzt auch mal hier verstehen, dass es Sachen gibt, die halt diese.
Ja,
und wo ich mir denke,
Haltung
ja,
ist voll
Charlotte
überzogen.
Nimmt's wichtig. Und wenn Carrie Charlottes Patin wäre, dann finde ich, wäre der Konflikt angemessen. Aber eigentlich hat Charlotte mit der Situation so gesehen nichts zu tun. However, verstehe ich natürlich ihre Gefühle dazu. Ne? Also es ist natürlich, verstehe ich, woher ihre Verletzung kommt. Ich finde das auch irgendwie diese Szene nicht so stimmig, dass sie dann sagt, so, wir reden jetzt nicht miteinander.
Ach, das ist vollkommen überzogen,
das ist
und
super
vollkommen
komisch,
doof.
Oder?
Es hätte einfach ausgereicht, so von wegen, sie hätte ja auch einfach sowas sagen können, so, ja, good for you, aber manchmal geht damit echt viel Verantwortung einher und hast du dir darüber Gedanken gemacht? Also sie hätte ja irgendwie, keine Ahnung, sie hätte ja irgendwas nachfragen können oder irgendwas sagen können oder aber dass sie so krass jetzt reagiert, kann ich mir nur damit erklären, dass sie das vorher schon so sehr irgendwie verletzt hat und dass sie da jetzt einfach sagte, das war der letzte Tropfen und ich kann nicht mehr.
Vielleicht dachte, dass sie gefragt wird. So.
Dachte ich auch
das
kurz.
Das habe ich gedacht.
Dachte ich auch kurz, dass sie ein bisschen gehofft hat, dass sie vielleicht Patin wird.
Ja.
Aber gut, ja.
Naja. Wir sehen jetzt einmal ganz kurz zwischendurch Sam und Richard, die sind beim Essen und das ist die Szene, die du, glaube ich, meinst, dass sie es immer wieder bringt.
Ja.
Also in der Szene ist es irgendwie dreimal, dass sie quasi nochmal drauf eingeht von wegen, ne, dass er halt eine andere geleckt hat. Und weißt du, was ich mir vorstellen könnte, denke ich gerade, dass der sich im Grunde nie richtig entschuldigt hat. Dass der ihr ganz viel gesagt hat, ganz viel um die Ohren, ganz viel, ich liebe dich doch und du bist die Wichtigste und vielleicht auch sowas wie, ich wollte dich nicht verletzen. Aber ich kann mir vorstellen, dass der nie gesagt hat, es tut mir leid, dass ich dich betrogen habe und ne, dass er das wirklich und ich nehme die Verantwortung. Und ich kann mir vorstellen, dass es daher kommt.
Das, glaube ich, hat er auch nicht gesagt. Ja.
Nee, hat er nicht, oder?
Nee, glaube ich auch nicht, weil er sagt ja immer nur, ja, ich hatte halt Angst.
Ja.
So, anstatt einfach, mein Gott, das ist ein erwachsener Mann, der übernimmt auch Verantwortung für dein Handeln. Und sagt, das war scheiße. Und ich einfach mal ehrlich sein und sagen, ich habe das Falsche gemacht.
Die Gründe dafür sind egal.
Und es zerreißt mich, dass ich dir so, wenn er ehrlich wäre, wenn es das wirklich ist, was er fühlt, was er vielleicht nicht weiß, weil er seine Gefühle nicht kennt. Aber so, man wird doch sich mal irgendwie artikulieren können und sagen können.
Aber ich glaube, das zerreißt ihn halt auch nicht.
Ihn natürlich nicht, aber das
ich
ist ja halt das, was
ihn
man hören will.
Ich glaube,
für
ihn ist das nur eine Challenge und er will gucken, dass er sie jetzt wieder rankriegt. Jedenfalls da Fall in dem Gespräch sagt Sam halt so, übrigens am Samstag oder wann auch immer das ist, kommst du mit zur Taufe, es dauert den ganzen Tag, es ist langweilig, du musst mit. So von wegen hier deine kleine Strafe, aber auch so ein bisschen mit dem Augenzwinkern.
Ja.
Also da sehen wir jetzt so ein bisschen, sehen wir, wie die miteinander umgehen und dass sie halt dahin gehen.
Aber ich muss auch mal eine Sache sagen, er sagt nicht, warum, sondern um wie viel Uhr soll ich da sein?
Ja.
Und das ist der einzige Punkt, wo ich kurz dachte, muss ich kurz an Mr. Big denken, mit dem wir jetzt eine riesen Diskussion geführt hätten, warum er denn jetzt zur Taufe von Mirandas Baby kommen muss. Und Richard, der einfach nur sagt, um wie viel Uhr soll ich da sein? So, ich möchte diesem Mann wirklich nichts zugute halten, aber diese eine Aussage, die möchte ich kurz, würde ich sagen, und genau das ist, was ich dann da hören will.
Da wusste der, kann der sich jetzt auch nicht rausnehmen.
Nee, natürlich nicht, natürlich nicht. Aber ich gebe dir Brief um Siegel, wären wir jetzt mit Mr. Big in dieser Situation, der hätte diskutiert.
Ja. Der hätte gesagt, Carrie, also weiß nicht, was das jetzt hier für eine wichtige Sache ist. Das ist doch irgendwie, ich habe doch gar nichts zu tun mit dem Kind. Wir treffen uns danach.
Es ist doch Mirandas Baby. Was habe ich mit Mirandas Baby zu tun? Hier, sag ihr liebe Grüße von mir. Und sie würde dann sagen, ja, hast ja recht.
Ja.
So, ist das nicht schlimm?
Naja.
Ist das nicht schlimm?
Auf jeden Fall ist es richtig schlimm. Auf jeden Fall wirkt Richard da tatsächlich ein bisschen versöhnlich. Carrie sagt aber aus dem Off, Sam konnte einfach nicht verzeihen. Also das wird jetzt dann nochmal richtig, wenn man es hier noch nicht gemerkt hat, hier spricht sie es nochmal aus. Und jetzt sind wir bei diesem Workshop.
Oh, ja.
Und da ist diese Speakerin.
Ich habe es mir aufgeschrieben, was sie am Anfang gesagt hat. Und da dachte ich schon so, und da würde ich schon den Raum verlassen. Also, sie geht mit den Worten rein. Also, wir sind quasi in dieser Speaker-Situation. Die Frau steht da vorne mit ihrem Hosenanzug und erzählt uns jetzt was vom Leben. Und sie sagt, die Liebe findet sie nur, wenn sie wirklich glauben, dass sie sie verdienen. Und da war ich so, und wir sind raus. Und wir sind raus. So, weil wer sowas sagt, Liebe, das verdient man sich nicht. Das ist nichts, was man verdient. Weil das würde bedeuten, dass du dafür arbeiten musst, dass jemand dich liebt.
Weil das heißt ja auch, du kannst was tun, dass du es nicht verdient hast. Und ich finde auch dieses, das ist ja in anderen
so
Worten
schlimm.
Nur dasselbe wie, weil wenn man glaubt, man hätte es nicht verdient, dann heißt das ja auch so viel wie, man hat keine Liebe für sich selber. Das ist ja in anderen Worten eigentlich nur dieses, du musst dich erst selbst lieben und dann kannst du geliebt werden und dann kannst du lieben. Was ich den größten Bullshit finde. Das wurde uns ja die Jahrzehnte immer wieder, du musst dich erst, wenn du dich selbst liebst und dann kannst du auch andere lieben oder dann kannst du geliebt werden. Nee, du kannst auch mit einem niedrigen Selbstwert und wenn du mit dir selber eine schwierige Beziehung hast oder auch denkst, ich verdiene es vielleicht nicht oder so, weil du ja geprägt bist vielleicht von deiner Kindheit oder was auch immer, du kannst trotzdem andere lieben und du kannst auch geliebt werden. Du musst halt dann, das ist dann der Prozess zu lernen, irgendwie das anzunehmen und da irgendwie so, da dann durchzugehen. Aber ich will das nicht mehr hören, du musst dich erst selbst lieben, sonst kannst du niemand anderen lieben. Das ist Quatsch.
Wie sagt das RuPaul immer? Wie heißt das auf Englisch? Das sagen die immer, ich weiß nicht.
If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else?
Ja, so ich meine.
Weiß ich nicht.
Nein, natürlich nicht. Aber ich liebe es, wie sie das immer sagt. So am Ende oder mit so einem Tch-tch-tch. Und alle sagen das immer so, Amen. So. Und das ist natürlich in dem Zusammenhang ist das, glaube ich, eine größere Sache, weil es um Akzeptanz geht und sich selber ausleben und so weiter. Da ist es in einem ganz anderen Zusammenhang. Aber gerade wenn man das so hört, ich habe immer RuPaul einfach im Kopf, wie das da gesagt wird und alle Drag Queens immer mit einstimmen und so. Und es ist ganz, ganz toll. Egal.
Ja. Also ich meine, an sich ist das ja auch gut, wenn man quasi nochmal so darauf geht von wegen, es ist, wenn du mit dir selber, wenn du ein schlechtes Bild von dir selber hast, ne, dass man sich damit beschäftigt. Aber immer dieses Ausschlusskriterium von wegen, dann kannst du nicht, finde ich scheiße.
Das ist ja auch totaler Humbug. Aber deswegen fand ich diese Frau von vornherein schon Schrott, weil ich dachte, natürlich verkauft sie dadurch ihr Buch, weil sie natürlich dadurch dir Handlungen vorgibt, die du durch Glaubenssätze zelebrieren sollst oder durch, ich weiß nicht, was in diesem Buch noch steht, dass du das Gefühl hast, ich kann etwas dafür tun, damit ich es verdiene zu lieben. Und erst wenn ich das ganz verinnerlicht habe, dann kommt ja auch die Liebe. Und solange ich das nicht habe, dann habe ich es auch noch nicht geschafft. Weil das ist nämlich die Erklärung, die sie Charlotte hier an die Hand gibt. Weil Charlotte steht dann auf und sagt, hier, ich möchte was sagen. Ich praktiziere hier diese Sätze. Ich glaube, ich verinnerliche, ich bin offen, ich versuche es wirklich. Und es passiert nichts. Und dann fängt sie ja selber an zu weinen und dann musste ich aber auch weinen, weil sie ja sagt, ich habe ja die Liebe schon gefunden, ich habe den Mann ja schon gefunden und wir waren verheiratet und es war wirklich schön und dann ist aber irgendwie alles zerbrochen und jetzt stehe ich wieder hier und ich habe das Gefühl, genau, was sagt sie noch? Ich glaube, Ich habe Angst, dass er meinen Glauben mitgenommen hat. Und es fühlt sich alles so hoffnungslos an und dafür hasse ich ihn. So, dass er mir den Glauben genommen hat. Und das kann ich verstehen. Ich glaube, das Gefühl, was sie hat, das kann ich so sehr nachvollziehen.
Ja, eben. Und ich finde, das ist ja genau das, was diese dumme Workshop-Scheiße ja auch überhaupt nicht auffängt. Wenn du immer nur sagst, du musst glauben und wenn das nicht Liebe ist, dann musst du es loslassen. Das blickt ja gar nicht auf all diese Zweifel und die negativen Gefühle, die nicht davon weggehen, dass man einfach nur jetzt sich auf was Positives versteift. Die gehen davon weg, dass man sich mit denen auseinandersetzt und dass man genau sowas ausspricht und sagt, ich bin hoffnungslos und damit irgendwie in den Prozess geht. Und diese Frau sagt ja nur irgendwelche generischen Sachen von wegen, ja, du musst einfach dran glauben und dann wird's auch gehen. So ein Versprechen, so ja, woher weißt du das? Und so, na, vielleicht versuchst du es ja nicht wirklich. Und das ist ja so schön, weil Carrie dann das Mikro nimmt und sagt, doch, das tut sie. Sie tut es wirklich. Und dann sagt sie nochmal so, ja, aber vielleicht ja doch nicht. Und Carrie so, doch, die versucht es wirklich. Glauben Sie mir das? Und ist halt wirklich dann, also doch für Charlotte da, ne? Obwohl sie das alles ein bisschen doof fand, aber stärkt ihr da halt total den Rücken. Und
das finde ich so schön.
Ich finde das total.
Ja, weil das dann das ist, was man hoffentlich auch von der Freundin, die du dann da mitnimmst, erwarten kannst. Weil wenn du von so einer blöden Kuh, also ich kann es gerade nicht anders sagen, aber wenn du von irgend so, und deswegen kann ich dieser ganzen, also klar, wer bin ich zu entscheiden, was dir Hoffnung gibt? Aber das Problem an diesen ganzen Sachen ist halt immer, du wirst halt ein bisschen abhängig davon. Und am Ende bezahlst du sehr, sehr viel Geld für jemanden, der einfach nur mit krudem Zeug, was am Ende ist das auch eine Art von Religion. Es ist immer der gleiche Ansatz. Dir wird irgendwas versprochen, aber wenn das nicht eintrifft, dann bist du selber daran schuld. Also es gibt kein, oh Mist, nee, da haben wir ihnen das falsche Angebot geschickt. Nee, deswegen haben sie die Liebe noch nicht gefunden. Das findet ja gar nicht statt, das gibt es nicht, sondern es ist immer nur, du machst etwas falsch. Also der Fehler kann ja nie im Außen liegen oder das Versprechen kann nie im Außen eingelöst werden, weil du das ja alles machen musst. Und wenn du das nicht kannst und wenn du das nicht schaffst oder wenn du dieses Ziel nicht erreichst, dann bist du selber schuld. Es ist nie jemand anderes schuld. Es ist nie diese Frau schuld, die da oben steht, und es ist auch nie Gott schuld. Und das.
Ja, und vor allem wird das halt das ganze eigene, das Menschliche und halt eben genau das, diese Zweifel und schlechten Gefühle werden halt so weggeschämt und so und genau, also werden einfach unterdrückt und das ist halt nicht die Lösung.
Nein,
auf
gar
jeden Fall.
Nicht.
Das ist zumindest meine Meinung.
Glaube ich halt auch nicht. Und ich glaube, es hat Charlotte jetzt sogar viel mehr geholfen, das einmal ausgesprochen zu haben.
Ja,
als
auf jeden
noch 20
Fall.
Mal diese blöden Sätze auf ihren Zettel zu schreiben. Ne?
Ja, so ich zu tun, als würde sie das nicht fühlen.
Ja, wie gesagt, ich bin selber Fan davon, mir positive Dinge aufzuschreiben, mir Visionen zu machen und so weiter. Deswegen, ich bis zum gewissen Punkt kann ich das verstehen, dass man zum Beispiel auch sowas wie negative Glaubenssätze in sich drin hat. Ich weiß das, weil ich die Stimme ja selber in mir höre. Und ich mir selber diese Stimme immer ausreden muss. Also ich kenne das, dass man negative Sachen in positive umdrehen muss. Das ist ein ganz, ganz schwieriger Prozess und es dauert und das ist schwierig. Und überhaupt die Stimme erstmal zu erkennen und merken, dass das eine Stimme ist und nicht man selbst. Das sind ganz, ganz viele Prozesse, die da abgehen in einem. Aber die Lösung ist nicht, sich das Paket für 69,90 von Barbara zu kaufen und diese 10 Sätze immer und immer wieder abzuschreiben. Nee.
Es ist halt einfach nur ein Geschäft mit dem, mit den Gefühlen der Leute. So, zur Taufe. Geschäft mit den Gefühlen der Leute sprechen. Carrie kommt da an, sieht ganz hübsch aus. Eigentlich hat sie so ein schönes Hairpiece an. Und da kommt so ein Typ auf sie zu und ist so ein bisschen overwhelming. Und anscheinend ist das der Patenonkel und der küsst sie auch direkt auf die Hand. So von wegen so, ja, ich habe gehört, du bist die Patentante. Und vielleicht wäre das ja eine tolle Story. So, und dann findet aber Miranda sie schon schnell und sagt so, ah, endlich jemand aus meiner Familie, so ungefähr. Und dann spricht Carrie aber sofort eben ihre Zweifel da an, ob sie wirklich die beste Patentante ist oder ob sie nicht lieber jemand wählen sollte, der mütterlicher ist.
Und sie sagt sogar Charlotte. Also sie sagt, wie jemand wie Charlotte, wäre nicht Charlotte besser?
Ja, genau, weil sie sagt so, ich werde zynisch und das ist doch eigentlich schlecht. Charlotte wäre doch die bessere Wahl. So. Und dann sagt Miranda, und da bin ich ein bisschen gerührt gewesen, ich glaube an das hier alles nicht, aber ich glaube an dich. Ja. Und deswegen sollst du die Person sein. So, weil da sie hat kein Vertrauen. Weinen. Ich auch. Also, ne, also wein nicht, aber mir kamen so ein bisschen die Tränen, ne? Weil die Kirche, da, sie glaubt nicht an den Teufel, sie glaubt nicht an den Gott, sie glaubt nicht, dass da jetzt die Erbsünde weggewaschen wird. Sie glaubt aber, dass Carrie ein guter Mensch ist und der soll in dem Leben des Kindes sein. Und das ist ja einfach das Schönste, oder?
Das ist so schön. Wenn das jemand zu dir sagt, das geht doch runter wie Öl. Da wird noch was Besseres, so ein richtig guter Rotwein. Das geht runter wie so ein richtig guter Rotwein.
Da hätte ich sofort Performance-Druck, dass ich jetzt plötzlich doch ein schlechter Mensch werde. Und dann das geht. Ja, keine Ahnung. Wir sehen jetzt jedenfalls die Taufe, auch relativ umfangreich, also wie das Kind da gehalten wird und Carrie nimmt das Baby dann auf den Arm und Charlotte, also ist auch richtig süß, Charlotte ist wieder happy, macht einfach ein Foto und
ist
so Zucker einfach. Und dann wird das Kind halt getauft und wir sehen auch so, wer da ist und Magda ist da und hält ihren Rosenkranz und ne, freut sich auch, dass das Kind jetzt Christ wird. Und ein paar Tropfen von dem Taufwasser gehen eben auf Carries Arm. Und da sagt sie halt dann aus dem Off, sie hofft, das Wasser würde, also ich habe es auf Englisch gehört, ihr Original Cynicism wegwaschen. Und das ist ein Wortspiel natürlich mit der Original Sin, und das ist die Erbsünde, und aber mit dem Spiel mit dem Zynismus. Also dass sie hofft, das würde jetzt quasi ihren Original Cynicism, also ihren Erbsünden-Zynismus wegwaschen.
Also ich glaube auch in Deutsch ist es nur der Zynismus, ein bisschen von meinem Zynismus. Okay. Ja, da ist es leider nicht so schön. Da ist es wahrscheinlich auf Englisch ist besser. Aber das konnte ich verstehen auch, dass sie das denkt. Weil ganz ehrlich, selbst wenn ich an alles nicht so glaube, da sind wir wieder ein bisschen dabei. Aber manchmal mache ich auch so Sachen und denke, also ich zünde auch manchmal in Kirchen so Kerzen an oder sowas, weil ich immer denke, das kann ja nicht, es kann ja nicht schaden. Und nicht, dass ich jetzt wirklich daran glaube, aber es irgendwie macht das was mit mir. Und ich glaube, wenn so Weihwasser auf mich kommen würde, also erstmal würde ich denken, hoffentlich gehe ich nicht in Flammen auf. Und zweitens würde ich denken,
es zischt.
Ja, zischt. Oh, der Teufel. Nein, aber und zweitens würde ich, glaube ich, auch ein bisschen trotzdem denken, naja, vielleicht.
Vielleicht ja doch. Vielleicht ist es ja doch heilig.
Nee, aber nicht, weil ich denke, dass das was mit der Kirche zu tun hat, sondern einfach, weil dieses Wasser ja mit bestimmten Glauben und Intentionen quasi aufgeladen ist. Und wenn man jetzt so ein bisschen, ne, und dann ist das ja schon was Besonderes. Ich meine, ich räuchere auch meine Wohnung aus. Ich renne mit Salbei durch meine Wohnung, weil ich glaube, dass es meine Geister austreibt. Und genauso einen Glauben würde ich in dieses Wasser setzen. Nicht, dass ich jetzt da direkt an Gott glaube, aber dass ich denke einfach, es ist was Magisches. So, in diese Richtung.
Vielleicht ist es das. Ich habe ja mal, also Side Note, in so einem Online-Shop für Kirchen Accessories gab es ein Weihwasser.
Das wusste ich nicht.
Eine andere Geschichte. Judith. Es gibt einen Online-Shop für alles, was man in der Kirche braucht. Und da gibt es einen Weihwasserspender, wo man die Hand nur so kontaktlos drunter hält. Und dann ist das wie beim Desinfektionsspender oder Seifenspender. Gibt es für Weihwasser.
Judith, ich wusste nicht, dass du sowas gemacht hast. Das ist ja geil.
Nein, ich habe das mir angeguckt. Ich habe mir das ja nicht gekauft. Ich habe es mir angeguckt. Und was ich eigentlich aber noch geiler finde, ist Steves Mutter, die nach der Taufe sagt, isn't this the cutest fucking Catholic you have ever seen? Richtig witzig und irgendwie alle
sind
da.
Ja, da war sie witzig.
Ja, Richard geht zu Miranda und sagt, ich habe wirklich Angst gehabt, wo ich mir denke, so, oh, jetzt muss
ich es
richtig noch
gruselig.
Weinen, lass es doch.
Ich fand es richtig gruselig, weil er meinte,
ich glaube es ihm trotzdem nicht, ich glaube ihm gar nichts. Und dann sagt halt Miranda so, oh, er ist so ein Player. Und dann sagt Charlotte aber, ach, wer weiß, vielleicht wird es ja doch gut mit denen. Und da ist sie halt wieder Optimistin. Ja. Und da, glaube ich, hat Carrie dann auch ihre Idee her, was sie mit der Widmung macht.
Ja.
Und ist dann eben zu Hause und schreibt diese Einleitung und schreibt dann eben, dieses Buch ist für alle optimistischen Single-Ladies überall und besonders Charlotte. Und das rührt mich irgendwie, weil sie sagt, das ist die ewige Optimistin, die immer an die Liebe glaubt. Und das ist irgendwie schön.
Ja, da musste ich nämlich, ich habe die Folge kurz davor geguckt, bevor wir aufgenommen haben und ich war ganz froh, noch mal 5 Minuten kurz für mich zu haben und meine Tränen erstmal wieder einzufangen, bevor wir aufnehmen, weil ich das auch ganz, ganz rührend irgendwie fand, wie sie selber Charlotte spricht und wie schön das ist, so jemanden zu haben. Weil, ne, man ist ja selber nun manchmal wirklich ein bisschen hin und her gerissen und weiß nicht so richtig und keine Ahnung was. Und wie gut es ist, dass man dann einen Menschen hat, der dir sagt, nö, es wird alles wieder gut und ich habe die Hoffnung. Und guck doch mal, selbst bei Sam und Richard, wo man wirklich denkt, nee.
Da ist nichts zu holen.
Dass sie da steht und sagt, ach naja, vielleicht ja doch. Und genau das ist ja aber eigentlich die richtige Einstellung. Klar sehen wir da jetzt alle drauf und weil wir auch wissen, was passiert, natürlich. Deswegen gehen wir mit dieser Haltung ran. Aber wie schön ist das eigentlich, dass da jemand sitzt und sagt, naja, aber vielleicht funktioniert es ja doch so. Und vielleicht berappeln die sich und dann ist alles gut.
Ja.
Und das finde ich so schön.
Ja, ja.
Schönes Ende.
Naja, das stimmt. Wir haben ja jetzt eigentlich direkt in der nächsten Folge, finden wir es ja raus, da ist nämlich Folge 3, Sex and Atlantic City.
Oha, ja.
Die mag ich, die Folge.
Ja.
Und da freue ich mich auch schon drauf. Und ich würde sagen, das war's für heute, oder?
Ja, das war's. Und ich freue mich auch schon auf die nächste Folge. Und ja,
dann
das wäre
schön. Macht die Umfrage. Und wir wünschen euch eine ganz schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche.
Bis dann.
Danke euch fürs Einschalten.
Bradshaw Club ist ein Podcast von Alessa Brings, Karin Eckhold und Judith Rauwald. Text, Schnitt und Produktion Alessa Brings, Karin Eckhold und Judith Rauwald. Grafische Gestaltung Jana Linder. Musik Johannes Meyerhöfer und Judith Rauwald.